O'Clock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 250. Die Vierteltausend ist voll, nach 3 Jahren haben wir es geschafft. Die 250 ist da und heute beantworten wir ausschließlich eure Fragen, denn wir widmen diese Jubiläumsausgabe euch natürlich den besten Hörern der Welt. Und ihr habt reichlich auf unseren Aufruf reagiert, und zwar so reichlich, dass wir diese Ausgabe hier in 2 Blöcke aufgeteilt haben. Den ersten Block, den bestreite ich, ne, der Host Olaf Bleich, zusammen mit dem Michael Schecki-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Schön dabei zu sein, ich freue mich.
Ja, und an der Leitung, da ist noch der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Genau, wir sind der erste Dreierblock. Wir machen hier den Anfang und wenn wir hier mit einem Teil der Fragen durch sind, dann übernehmen die anderen. Da sind dann der David, der Chris und der Kai am Mikrofon und beantworten dann den Rest der Fragen. Wir haben so ein bisschen versucht, das ein bisschen zu thematisch zu sortieren, um da eine Linie reinzukriegen. Sagen wir es mal so. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Es kann auch ein bisschen chaotischer sein als sonst. Nehmt es uns nicht übel. Es ist die Jubiläumsausgabe, Ausgabe 250. Ja, Shaggy, 250 Ausgaben, wie ist das so?
Ja, das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Schön, dass du mich auch als erstes fragst, weil ich ja eigentlich der Jüngste hier in dieser Sechser-Gruppierung bin, das von stimmt. Allen, die dabei sind. Sicherlich auch der Frischeste wahrscheinlich, der Bestaussehendste und der mit der interessantesten und schönsten Stimme. Deswegen darf ich auch anfangen. Sorry. Ja, Headlock bedeutet mir tatsächlich eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon dabei bin. Ich habe es vergessen. 2 Jahre sind schon fast, oder? Kann es sein?
Ich meine irgendwie Ausgabe 130. Ich glaube, du warst das erste Mal bei der Seth Rollins-Geschichte dabei und damals warst du zu doof, um das Mikrofon einzustellen. Du hast deine Spur über das Mikrofon deines Laptops aufgenommen.
Nein, das wollte Olaf wahrscheinlich so. Das hat nichts mit. Das hat nichts damit zu tun. Ja, da war ich neu. Was soll ich machen? Nee, es ist auf jeden Fall. Deswegen ist es Olaf wahrscheinlich auch in Erinnerung geblieben, dass es die Folge war.
Genau das.
Headlock bedeutet mir eine ganze Menge. Es ist toll, diese Gemeinschaft zu sein. Wir haben hier wirklich coole Talker, die bei uns dabei sind. Es ist ein toller Podcast. Viele sagen ja auch, viele von unseren Hörern sagen auch, der vielleicht beste Wrestling-Podcast mag sein. Das kann ich selber nicht entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall ein Podcast, der viele Fans hat. Und es ist auch toll jetzt mittlerweile. Ich bin ja oft auch bei den Wrestling-Veranstaltungen, gerade jetzt hier in Deutschland bei der WXW natürlich auch aktiv. Wenn man da angesprochen wird von den Fans und so positives Feedback bekommt. Also wir machen das ja nicht nur für uns, wir machen das ja auch wirklich für euch. Und das ist toll, dass Olaf uns allen hier auch die Möglichkeit bietet, so ein tolles Produkt abzuliefern und für euch auch so tolle Themen zu bereisen und sich so schön zu unterhalten mit ganz vielen netten Leuten, die es hier bei Headlock gibt. Unter anderem den Ulrich.
Ich? Schön. Gut, wenigstens einer.
Ulrich, du bist auch schon seit sehr lange dabei. Ich weiß gar nicht genau, wann deine erste Ausgabe war.
Ich habe gerade nachgeguckt.
Welche ist es denn? Weil bei dir ist es ja immer eher die Review-Preview-Fraktion.
Das ist richtig. Das war Episode 22 WWE Battleground am 5. August 2016 mit einer sehr interessanten Paarung, die es so auch nie wieder gegeben hat. Aber auch, glaubt, da können alle mit leben wahrscheinlich. Aber ja, seitdem und also ungefähr 50 Episoden, glaube ich, wenn ich mich nicht verschaut habe in meiner Playlist, waren es, also habe ich immerhin 20% schon hier infiltriert, bestritten, absolviert, infiltriert, geliefert. Ha, 53 sogar. Oh, hoppla. Sehr schön. Also das ist jetzt der 54. Und wenn ich das Timing richtig im Kopf habe, ist es eher der 55., weil ja der 54. vorher noch sein wird.
Genau das, da ist natürlich noch Stomping Ground, die Preview ist noch davor, da warst du ja auch dabei oder wir nehmen die jetzt quasi hier nach diesem Podcast auf. Ich weiß, dass ich glaube ich nur bei 4 Ausgaben, glaube ich, nicht dabei gewesen, 4 oder 5 maximal. Ich weiß, an einer Phase bin ich umgezogen, da war ich nicht dabei, haben ein paar andere übernommen, ich meine Chris, David und Kai, glaube ich, waren das damals. Aber ansonsten war ich, glaube ich, bei einem Großteil der Ausgaben auf jeden Fall dabei. Und 250 Ausgaben ist ja noch längst nicht alles. Ich meine, wenn wir überlegen, was wir hier noch für Patreon und Steady gemacht haben, die Videos, die wir gemacht haben, also da steckt schon eine ganze Menge Herzblut und Arbeit natürlich auch drin. Und wir sind umso stolzer darauf natürlich, dass wir hier die 250 erreicht haben und dass wir inzwischen auch so viele tolle Hörer da draußen haben, die uns immer wieder Feedback schicken, wirklich sich auch hier dran beteiligen wollen, uns, wie gesagt, Fragen schicken, in jeglicher Art und Weise interagieren. Dafür sagen wir jetzt schon mal ganz früh Dankeschön und deswegen wollen wir es natürlich auch so ein bisschen feiern und dafür gibt es natürlich dann auch ein Gewinnspiel, das kommt dann quasi am Tag nach diesem Podcast raus, damit das auch alle sehen, bei uns auf Facebook und auf Instagram natürlich und dann gibt es auch, wir packen so als kleines Dankeschön ein paar Podcasts in den Free-Bereich, der sonst im Premium-Bereich stattfinden würde. Da ist eine Ausgabe von den Helden aus der zweiten Reihe dabei, da ist ein Match of the Week dabei, ein Gastspiel kommt demnächst auch wieder. Also, dass ihr einfach jetzt hier in der nächsten Woche, in der Woche der 250, einfach massiv auf die Ohren bekommt. Und wir haben schon so ein bisschen gesagt, ne, wir haben unheimlich viele Fragen. Also jeder Blog, den wir jetzt hier haben, hat ungefähr 30 Fragen plus eine persönliche Abteilung.
Persönlich, kann ich hier kurz noch reingrätschen?
Grätsche rein.
Ich mache eine ganz unverschämte Eigenwerbung auch noch. Ich habe ja hier so nebenbei auch noch einen kleinen eigenen YouTube-Kanal laufen. Wer es nicht weiß, der nennt sich Kernspieler. Da findet man ganz viele schlechte Sachen und hoffentlich auch vielleicht ein paar interessante. Da ist unter anderem ein wöchentlicher Bla-Podcast dabei, wo ich einfach nur ins Mikrofon rede, so zwischen 30 bis 70 Minuten meistens, wo auch ein paar Leute ganz offensichtlich den Weg von hier nach dort schon gefunden haben, weil doch immer wieder gerne Wrestling-Fragen auch kommen. Wer also konkret von mir, von meinem Unwissen profitieren will, in einer außerhalb der üblichen Fragerunde, die mal vorkommen, der guckt doch einfach mal vorbei bei Kernspieler und stellt mir da Fragen zum Beispiel und sie wundert sich nicht über die vielen ganz wenig gekleideten Frauen, die in anderen Videos auftauchen. Das kann man aber anschauen, ist auch okay.
Okay, da hat Ulrich den Plug schon vorweggenommen hier. Warum auch nicht? Shaggy, willst du auch noch, wenn wir rasch schon dabei sind?
Ja, ich würde gerne auch noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Also es gibt den tollen YouTube-Kanal, den ich jetzt noch nicht verfolgt habe vom Ulrich, der heißt Kernspieler. Bitte schaut da rein, da gibt es, wenn ich richtig verstanden habe, genau, redet Ulrich da über leicht bekleidete Frauen.
Nee, also ich zeige leicht bekleidete Frauen, rede über viele andere, sind volle bis hin.
Das heißt, man kann okay, diesen das auch ohne Ton anschauen und nur die leicht bekleideten Frauen sehen, dann hast du mich kann auf jeden man. Fall also, schon mal
es
gewonnen.
Ist auch ganz... Es ist auch ganz bequem getrennt. Also die Podcasts, wo ich nur rede, die haben auch ein Standbild. Da muss man niemanden anschauen, weder mich noch sonst was, sondern nur einen Schriftzug. Also es ist harmlos und safe for work, wie man so schön sagen möchte.
So, dann lass es trotzdem mal hier loslegen mit den Fragen.
Nach 20 Minuten.
Meine Güte. Was? Nach 20 Minuten, 20 genau, Minuten. So ungefähr. Wie gesagt, wir haben unheimlich viele Fragen hier eingeschickt bekommen. Wir versuchen das so ein bisschen einzuteilen, dass wir da eine Übersicht haben. Und wir haben auch diverse längere Fragen bekommen, deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt hier längere Texte vorlese. Und wir starten durch, ich habe es mal deklariert, mit einer Hauptfrage. Die hat der Matthias uns per Mail zugeschickt, und zwar aus aktuellem Anlass fragt er, was sagt ihr zu Matches mit vielen High-Risk-Manövern? Heftige Head-Drops gehören ja bei anderen Ligen zum Standard. Das erhöhte Risiko von Verletzungen und Langzeitproblemen, selbst bei Meistern ihres Fachs wie Ibushi, Omega, Okada und so, muss man, denke ich, einräumen. Und er fragt jetzt einfach, das Verletzungsrisiko in Wrestling-Matches, wenn man sich jetzt gerade zuletzt New Japan zum Beispiel angeschaut hat, Ibushi gegen Naito oder die ganz spektakulären Aktionen, die dann auch ein Omega gegen Okada rausgehauen hat oder Lucha Bros gegen die Young Bucks und so weiter und so fort. Habt ihr den Eindruck, das ist des Guten ein wenig zu viel? Wir haben auch letztens einen Aerostar gesehen, der von der Decke gefallen ist, mehr oder weniger, und sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Und ich weiß, dass der Shaggy eher im Wrestling außerhalb der WWE beheimatet ist, deswegen frage ich den zuerst. Shaggy, wie siehst du aktuell die Entwicklung, was so diese Bereitschaft angeht, seinen Körper aufs Spiel zu setzen?
Ich bin da ja ein bisschen zwiegespalten. Ich schimpfe ja oft oder habe früher oft über Leute wie Will Ospreay geschimpft, dass er seine Gesundheit aufs Spiel setzt und mit seinem Kampfstil. Aber klar, ein Ibushi, ein Naito, gerade wenn man das Match der beiden jetzt vor kurzem gesehen hat, oder auch die Matches und die Wrestler, die du gerade eben schon genannt hast, die setzen ihre Gesundheit natürlich erhöht aufs Spiel. Trotz allem schaue ich mir diese Matches an und finde sie auch irgendwie gut, aber gleichzeitig beschwere ich mich. Ich weiß auch nicht genau, was man da eigentlich sagen soll, weil bei dir ist es ja im Grunde genauso, Olaf. Eigentlich sagen wir ja, es ist schon gut, wie die WWE mittlerweile aufgestellt ist, dass sie wirklich einige Manöver verboten hat, das Verletzungsrisiko dadurch wirklich auch deutlich geringer ist, aber gleichzeitig schauen wir uns auch die Matches an. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Ich würde gerne nochmal kurz drüber nachdenken und die Frage erstmal weitergeben.
Es ist wirklich eine schwierige Frage, weil man natürlich, man ist da ja auch selbst nicht nur zwiegespalten, sondern das ist ja dann wirklich schon einfach kompliziert, weil auf der einen Seite sind das natürlich dann sehr spektakuläre Aktionen, auf der anderen Seite eben mit entsprechend hohem Risiko. Ich weiß gar nicht, Ulrich, wie stehst du da gegenüber? Ich weiß, du bist ja eher in der WWE NXT beheimatet, aber du kriegst das ja auch hintenrum mit. Also da gibt's ja genug GIFs auf Twitter oder wie auch immer. Wie siehst du die Entwicklung, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat?
Ja, es ist korrekt. Ich bleib damit ja in Anführungszeichen weitgehend verschont, weil ja eben die WWE das üblicherweise eingrenzt, außer man lässt zwei sehr alte Menschen in den Ring, dann kann schon mal was schief gehen. Haben wir ja vor ein paar Wochen gut gesehen. Wobei Selbstverstümmelung ist ja wieder nochmal was anderes. Aber ich meine, spektakuläre Aktionen gerne, aber ich bin auch ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen sensibler geworden nach dem einen Mal, wo wirklich ganz offensichtlich richtig was schief ging, vor ein paar Jahren, wo es Enzo so zerlegt hat. Das war ja nicht einmal eine High-Risk-Aktion, das war halt ein Unfall. Ja. Wo er dann ins Krankenhaus musste mit der Gehirnerschütterung gegen die Ward-Villains. Dass ich nimmer so ganz glücklich bin, wenn irgendwelche Angles oder wenn ich nicht erkennen kann, ist es jetzt gespielt oder nicht, wo ich mir Sorgen machen muss, ist er jetzt wirklich verletzt, da bin ich nicht mehr so der große Fan von. Und wenn die Leute sich freiwillig selber verstümmeln wollen durch irgendwelche Hochrisikomanöver, ich weiß nicht, es ist nicht mein Ding. Dann könnte man auch fragen, habt ihr nicht genug andere Talente, um auf sowas verzichten zu können, gerade die guten Leute?
Das ist nämlich wirklich die interessante Geschichte natürlich, weil natürlich kann man mit spektakulären Aktionen auch so ein bisschen über gewisse Schwächen hinwegsehen. Also sei es jetzt im Storytelling oder sei es jetzt vielleicht auch in der Charakterentwicklung. Shaggy, glaubst du, das wird ganz oft auch gerade im Independent-Bereich angewendet, damit man sich quasi um manche Sachen nicht mehr so viel Gedanken machen muss? Also ich meine, warum brauche ich einen ausgefeilten Charakter und Mike-Skills, wenn ich zum Beispiel super geile Hurricane-Runners und so springen kann? Ich finde, das ist was in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, dass quasi diese choreografierten, athletischen Aktionen immer wichtiger geworden sind, aber zugleich andere Aspekte im Wrestling ins Hintertreffen geraten sind und dadurch auch zum Beispiel Storyline-Entwicklungen und Charakterentwicklungen ein bisschen problematischer geworden sind. Wie siehst du das?
Ja, wir haben uns ja eine Zeit darüber auch aufgeregt, oder wir zwei vor allem auch, dass das Indie-Produkt teilweise, gerade PWG so eine Zeit, einfach nur noch wirklich das riskante Aktion, das typische Indie-Wrestling wurde und einfach, dass die Ringpsychologie ein bisschen hinten ins Hintertreffen gekommen ist und dass man nicht mehr so darauf gesetzt hat. Gleichzeitig ist es aber auch, wir haben ja auch, also es gibt Wrestler, die tatsächlich diese Risiko diese wirklich riskanten Aktionen nutzen, weil da sicherlich nicht viel dahinter ist. So, vielleicht haben sie nie und diese riskanten Aktionen, aber haben nicht die Möglichkeit, auch dem Ring eine Geschichte zu erzählen. Aber es gibt ja wirklich auch Meister wie ein Omega Okada, die du genannt hast, die trotz allem, obwohl sie richtig großartige Wrestler sind, wirklich Meister ihres Fachs sind, aber trotz allem diese riskanten Aktionen zeigen. Die Frage ist ja, macht es wirklich für die Sinn, dass sie auch diese Aktionen zeigen? Oder könnten sie sich wirklich komplett darauf verlassen, dass sie auch einfach eine reine Geschichte im Ring erzählen? Ich meine, klar, Ulrich, du hast das Blut erwähnt. Wir haben ja wahrscheinlich alle Cody gegen Dustin gesehen. Das war ein blutreiches Match, kann man so sagen. Das Blut ist nicht nur getropft, das ist ja geflossen. Trotz allem war es ja jetzt wirklich kein riskantes Match in dem Sinne. Also so Matches kann es ja auch geben. Ich finde es schwierig zu sagen. Also so Aktionen gehören mittlerweile einfach dabei. Das Wrestling hat sich dahin entwickelt, dass man so Aktionen einfach auch gewöhnt ist. Man muss erstmal wieder den Schritt gehen und das vielleicht wieder ein bisschen weniger einzusetzen, diese Aktionen, um sie vielleicht dann im passenden Moment und vereinzelt solche Aktionen als wirkliches Highlight dann zu setzen. So sehe ich das vielleicht ein bisschen, Olaf.
Das Problem ist ja, was du gerade schon ganz richtig gesagt hast, führt ja zu so einer gewissen Gewöhnung. Und irgendwann ist dann ein 630, die Swanton Bomb, was auch immer, ist dann irgendwann nichts mehr Besonderes. Und irgendwann kannst du dich quasi im Ring umbringen und die Leute reagieren nicht mehr drauf. Ich glaube, dass wir über kurz oder lang da einen Umdenkprozess brauchen, weil über kurz oder lang auch einfach die Grenze des Machbaren erreicht ist. Ich finde, dass das Wrestling in den letzten 10 Jahren eine unfassbare Entwicklung durchgemacht hat, was die Athletik angeht. Da sind ja Aktionen dabei, wir sprechen ja auch über Leute wie die Lucha Bros und die Young Bucks oder wie sie nicht alle heißen, aber da ist eine Entwicklung dabei, die muss auch irgendwann langsamer vonstatten gehen. Ne? Und wenn man dann auch so Aktionen sieht, die dann vielleicht auch nicht 100% hinhauen, wie jetzt beispielsweise dieser Apron German Suplex da von Naito gegen Ibushi, wo sich ja Ibushi fast das Genick gebrochen hätte, wenn man da genau hinschaut. Ich glaube, da muss man vielleicht auch hier und da einfach mal sagen, wir lassen das und setzen lieber auf andere Stilmittel, weil ich glaube, dass es das nicht nötig hat. Ich glaube, ich bin auch kein großer Freund von diesen Apron-Manövern, die jetzt inzwischen ja sehr, sehr beliebt sind. Ich bin kein großer Freund von den harten Aktionen, die ja draußen auf den Ringboden jetzt inzwischen auch gehen. Also zum Beispiel, was ich jetzt, wenn man sich jetzt das Match von PCO gegen Matt Taven zuletzt angeschaut hat, wo dann einfach mal PCO mehr oder weniger blind nach draußen springt mit einem Dive oder auch hier Villain Enterprise ich glaube, es waren gegen die Guerrillas of Destiny, glaube ich, war es, wo sie PCO aus dem Ring gepowerbombt haben, einfach auf dem Betonboden. da frage ich mich auch, macht das Sinn und ist das klug oder müssen wir einfach darauf warten, dass irgendwann dann jemand mit einer gebrochenen Wirbelsäule am Boden liegen bleibt? Ich bin der Meinung, man muss das ein bisschen zurückschrauben, weil ich glaube, dass es irgendwann ein Riesenproblem wird. Und ich finde auch, man sieht das ja schon bei WWE, wenn man sich mal die Verletzungsliste anschaut, die ist in den letzten Jahren doch schon deutlich gewachsen. Also Ulrich, da bist du ja wieder beheimatet. Hast du nicht auch das Gefühl, dass gerade in den letzten Jahren, dass da mehr auch so Verschleißverletzungen aufkommen, Schulter, Knie und so weiter und so fort?
Schon, also auch, wobei so Freak-Unfälle wie bei Neville zum Beispiel, das kann man ja, das ist ja wieder was anderes logischerweise, ja. Aber schon. Ich habe mir gerade gedacht, eben Stichwort WWE, wenn das erste Mal Shane irgendwo daneben springt, was passieren wird irgendwann mal, dann ist vorbei wahrscheinlich mit den High-Risk-Geschichten, also zumindest WWE dann dauerhaft, weil. Und da ist auch die Abstumpfung. Jeder weiß, irgendwann im Match gibt es ein Coast-to-Coast. Und wenn irgendwas rumsteht, was kaputt gehen kann, dann wird er da wahrscheinlich auch durchfallen.
Also ich glaube halt eben schon, dass da auf eine gewisse Art und Weise, auch selbst bei einem Big E, dass das eine Verschleißverletzung gewesen ist. Es war eine Meniskusverletzung. Auch das kann eben durch Verschleiß auftreten. Ich glaube
schon, aber nicht durchs auf den Kopf fallen halt zumindest.
Nee,
aber
das stimmt. Ist das
immerhin, immerhin eine andere Geschichte. Aber
ich glaube, man muss da vielleicht auch einfach den Fan ein bisschen entwöhnen. Andererseits ist momentan die Konkurrenz zwischen den ganzen Promotions eben so groß, dass das schwierig sein wird. Also auch eine WWE wird natürlich da versuchen nachzuziehen und einfach dadurch auch wieder deutlich hervorzustechen, weil im Endeffekt hat sich ja WWE in den letzten Jahren wirklich stark dem Indie-Stil angepasst. Also auch wenn bestimmte Aktionen eben nicht mehr erlaubt sind, so ist ja trotzdem die Körperlichkeit, die Geschwindigkeit, das alles hat ja zugenommen. Insofern, ich sehe das als Problem an und ich glaube, dass da irgendwann ein Umdenkprozess stattfinden muss. So, damit würde ich sagen, ist diese erste Frage durch und wir haben jetzt einen ganzen Themenblock und zwar zur Zukunft von WWE. Da machen sich nämlich ganz offensichtlich sehr, sehr viel Leute Sorgen drum und wir fangen da einfach an mit einer längeren Frage vom Dieter. Der hat uns bei YouTube geschrieben, eine längere Frage und er zweifelt so ein bisschen an der Kreativität und an dem Schaffensgeist eines Vince McMahon und er schreibt hier, ich habe mir mal Gedanken um Vince gemacht, wenn man mal ehrlich ist, was hat er in puncto Kreativität geleistet? Die einzige Idee, die von ihm war glaube ich, das Survivor Series Match, ne? Nach 20 Jahren interessiert das laut Dieter keinen Mensch mehr. Klar hat er die einzelnen Territorien platt gemacht, hat dafür aber auch deren Main-Eventer reihenweise begraben. Wenn man den Rest mal betrachtet, Royal Rumble war Pattersons Idee, WrestleMania kam von Howard Finkel, Hogan brauchte er nur von AWA zu übernehmen, Austin hat sich selbst erfunden, The Rock hat sich selbst erfunden, Undertaker wäre irgendwann stagniert, wenn er sich nicht selbst einen Kopf gemacht hätte. An Bret kam er nicht vorbei, weil die Leute nach dem gebrüllt haben, Money in the Bank kommt auf Jerichos Konto, Elimination Chamber, Bischofs Konto und so weiter und so fort. Dieter überlässt dem guten Vince McMahon zumindest ordentlich Mut, was Geschäftsentscheidungen angeht, aber rät ihm auch, dass er um Himmels Willen die Finger von kreativen Entscheidungen lassen soll. So, da frage ich auch zuerst den Shaggy, weil der länger dabei ist. So, Shaggy, wie siehst du das hier? Inwiefern ist Vince McMahon ein kreatives Genie? Inwiefern hat der Dieter recht?
Naja, der mag sein, dass tatsächlich nicht sowas wie Royal Rumble auf die Idee, die dahinter steckte, von anderen Köpfen gemacht wurden. Aber Vince McMahon ist der, der die Köpfe geleitet hat, der das Team zusammengestellt hat, sein Kreativteam zusammengestellt hat und er immer noch der Leiter des Kreativteams ist. Also ohne ihn, wer weiß, ob das sich überhaupt durchgesetzt hätte, ob man das dann überhaupt gemacht hätte und so weiter. Und ich glaube schon, dass Vince McMahon sehr, sehr viel Kreativität auf jeden Fall besessen hat, sagen wir es erstmal so. Er war immer auf dem Punkt der Zeit, hatte sich sicherlich die richtigen Leute um sich und hat die auch genutzt und das Wissen der Leute genutzt. Aber das musste ja auch jemand koordinieren und das hat er ja über lange Zeit richtig gut gemacht. Da hat er auch oft Glück gehabt oder Zufälle, die sich dann ergeben haben, die das Produkt dann nochmal weiter nach vorne gebracht haben. Ich sehe es aber auch so, dass er aktuell sicherlich eher eine Bremse ist für die Kreativität der anderen. Aber er war sicherlich früher das Gas für viele. Also von daher würde ich ihm jetzt nicht so viel abstreiten. Gehört einiges dazu, so ein Team zu leiten und dann wirklich auch die guten Ideen herauszufiltern. Und das hat er sicherlich auf jeden Fall gemacht.
Jetzt hast du mit dem letzten Satz genau das gesagt, was ich dir eigentlich antworten wollte, weil es ist eben, Kreativität ist das eine, ungezügelte Kreativität ist das andere. Wozu das zum Beispiel führt, haben wir bei der WCW gesehen, wenn dann ein Vince Russo einfach alles booken durfte, was er möchte und was er für edgy damals gehalten hat. die Aufgabe eines guten Chefs besteht ja nicht nur darin, die Ideen selber zu haben, sondern es besteht vor allem darin, Leute zu engagieren, die die kreativen Ideen haben. Und dann entsprechend die Ideen, die da sind, zu bündeln, zu fokussieren und dann auf das eigene Produkt abzupassen.
Genau, das habe ich gerade gesagt.
Genau, so, genau. Ohne die Marketingmaschinerie wäre Hogan nie so groß geworden.
Klar.
Sind wir ganz ehrlich. Ne? Beim Austin ist man halt gut mit dem Flow gegangen. Andererseits, die ganze Brad Screwed Brad-Geschichte, die Promo von Vince McMahon und alles drumherum, wir haben über Montreal Screwjob letzte Woche gesprochen, das geht auch eher auf die Kappe von Vince McMahon und auch viele Ideen, die aus der Attitude-Era kamen, sind auch durchaus auf McMahons Mist gewachsen. Ich sehe das hier nicht ganz so kritisch wie der Dieter, ehrlich gesagt, weil ich finde, da gehören immer mehrere zu, also um irgendwie sowas herauszufinden. Trotzdem, aktuell ist das ein Problem und deswegen schwenke ich hier gleich zur nächsten Frage über und leite da an. Ich wollte doch gerade an dich überleiten.
Ja, aber ich habe ja, krieg ja gleich die nächste Frage schon ab. Ich wollte noch einwerfen, ich habe gedacht, Ryback hat alles erfunden. Bin ich ein lustiger Gag, oder?
Wahnsinn, dann kriegst du jetzt trotzdem die nächste Frage. Der nämlich gerade im Zusammenhang mit Shaggy jetzt gerade schon angedeutet. Kreativität, Vince McMahon aktuell, Storylines, heißt es ja auch, wenn man sich so die Podcasts von Jericho, von Wade Keller zuletzt angehört hat, hat man gehört, dass da so die Kreativprozesse sehr langsam sind. Man hat inzwischen zumindest online und so weiter, hat man ja Vince McMahon als klaren Bremsklotz hier festgemacht. Und deswegen, die Frage haben wir auch gleich mehrmals bekommen, und zwar, wie lange wird Vince McMahon bei WWE noch an der Macht sein? Und jetzt gebe ich an Ulrich ab.
So lange, bis er nicht mehr will. So einfach ist es. Er ist der Boss. Er kann, bis er nicht mehr kann oder nicht mehr will. Die Frage ist, was passiert eher? Jetzt können wir natürlich mal, die große Wildcard ist ja quasi, was es mit der XFL wird, wie sehr er da involviert ist, weil das ist ja auch sein Baby, offenbar, wo er ganz viel Geld reinsteckt und dann wohl offensichtlich, also ich gehe davon aus, dass er nicht nur das Geld reinsteckt, sondern auch Aufmerksamkeit.
Ja, natürlich.
Also da wird sich zeigen, wie sehr er das Heft aus der Hand geben wird dann in Sachen Wrestling. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, Vince McMahon wird es so lange geben, bis er irgendwann mal vom Stuhl runterfällt. Und dann gibt es halt eine Sendung mit Tribut an Vince McMahon und dann geht's weiter irgendwie. Und natürlich auch, wahrscheinlich ist er heutzutage einfach mehr in der Sachen Geschäftstüchtigkeit entscheidend. Ich meine, der Deal mit den Saudis, da können wir alle von halten, was wir wollen. Er bringt offensichtlich unfassbar viel Geld, was halt für ein Wirtschaftsunternehmen auch gewisse Relevanz hat. Die Fernsehverträge sind unfassbar hoch. Ob dann natürlich auch, wie die dann weitergehen werden, wird sich auch zeigen, natürlich. Aber in der Hinsicht hat er halt das meiste offenbar aktuell auch richtig gemacht, egal was wir von der kreativen Seite dann halten mögen, die tatsächlich natürlich aktuell nicht so die größte, wie soll ich sagen, Enthusiasmus erzeugt bei niemandem so ungefähr.
So ist es dann eben. Ne? Wir müssen da einfach mal schauen, wie sich das quasi bei Fox da entwickelt. Aber ich bin da komplett bei dir. Also es wird so lange mit Vince McMahon laufen, wie Vince McMahon kann und möchte. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Schlusspointe hier bei dem ganzen Ding. Lass uns mal da zu der nächsten Geschichte überleiten. Da fragt mich der Dirk, wird sich das Booking nach dem Senderwechsel von SmackDown zu Fox wieder bessern? Ich glaube, dass das jetzige Booking nur vorübergehend so bleibt und dass es eine Art Reboot von SmackDown geben wird. Fox wird sich die miesen Ratings nicht lange mit ansehen. Shaggy, glaubst du, man spielt hier gerade ein bisschen auf Zeit, bis quasi der Fox-Deal da ist und dann sagt man so, jetzt ist wieder Vollgas angesagt?
Das glaube ich eigentlich nicht, weil das wäre ja eigentlich auch kontraproduktiv so ein bisschen. Klar muss man mit einem großen Bang starten dann auf Fox, das ist sicher, aber vorher das Produkt extra schlechter darzustellen oder auf Sparflamme fahren zu lassen, das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Man hat es nicht geschafft, und man seit dem Senderwechsel, seit der Bekanntgabe des großartigen Fernsehdeals, wirklich Stars auf neue Stars aufzubauen. Das wäre die Aufgabe eigentlich gewesen, Stars aufzubauen, die dann auch Fox tatsächlich, SmackDown tragen können. Die fehlen jetzt noch. Und dann baut es langsam auf. Vielleicht wird es ein Aleister Black. Wer weiß das schon, wie man ihn aufbaut. So richtig spannend wird auch nicht dargestellt. Aber das ist eher das Problem. Das Booking wird sich nicht total ändern, wenn Vince McMahon weiter so diese Schiene fährt. Es muss sich aber irgendwie ändern. Nicht nur das von SmackDown, sondern generell das WWE-Booking muss sich einfach ändern, um einfach größere ja, Ratings einfahren zu müssen. Also da, aber ich glaube, so wie es aktuell weitergefahren wird, wird sich da nicht viel tun. Man wird Hotshotting betreiben, man wird einfach einzelne Stars vielleicht bei der ersten Show von Fox auftreten lassen, aber so wenn sich nicht grundlegend am Booking was ändert, dann wird das auch nichts bringen.
Das befürchte ich eben auch. Ulrich, wie ist deine Position?
Ich frage mich ein bisschen, wie es in der Praxis funktionieren wird, weil ja eigentlich hätte ich jetzt angenommen, dass durch die verschiedenen Fernsehsender tatsächlich die Identitäten der Shows ein bisschen in verschiedene Richtungen fahren werden. Was ja eigentlich der Brand-Split ja eigentlich möglich machen würde, aber genau das Gegenteil passiert ja gerade mit der unsäglichen Wildcard-Geschichte, die keiner mehr durchblickt, wer jetzt, wir sind jetzt hier wegen Wildcard, ne, wir schauen nur zu und reden ein bisschen, deswegen zählen wir nicht als Wildcard oder was ist jetzt kaputt? Also es ist ein sehr, sehr großes Kuddelmuddel. Ich glaube schon, dass sich was ändern wird, weil ich auch mir nicht so ganz vorstellen kann, ich meine, theoretisch USA und Fox werden gerne die großen Stars haben, aber ich andererseits glaube ich auch nicht, dass die das so cool finden, wenn dann die quasi drei Tage später auf einem anderen Sender auch zu sehen sind. Also müsste ich aus meiner Sicht, wird lege auf der Hand, dass der Brandsplit wieder ein bisschen stärker kommen sollte, weil das alle von profitieren täten oder weil sie es halt sich vorstellen, dass sie davon profitieren. Aber wer weiß schon, momentan kapiert man ja relativ wenig, was da los ist.
Also ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass man da auf einmal so ein Reboot machen wird. Das halte ich für ein bisschen merkwürdig. Ist natürlich auch schwierig, quasi die schlechte Zeit in den Monaten davor quasi den anderen, seinen Sponsoren und den früheren Netzwerken zu verkaufen. Das halte ich eben auch für schwierig. Passend dazu fragt der Dan ja dann auch hier, wie wird Fox eurer Meinung nach auf die Ratings reagieren? Sollten diese unter den Erwartungen bleiben? Mehr Legenden ausbuddeln und Wildcards verteilen scheint ja nicht zu funktionieren. Nur der 24-7-Gürtel generiert etwas mehr Klicks im Web. Das ist übrigens wirklich auffällig, natürlich, dass die 24-7-Geschichten sich extrem gut klicken. Also sowohl bei YouTube als auch in den Social-Media-Kanälen habe das inzwischen wirklich mit die höchsten Klickzahlen, weil es eben, glaube ich, auch einfach schneller, unterhaltsamer Content ist. Der ist eigentlich für so Social-Media wie gemacht. Aber ja, wie wird Fox darauf reagieren? Es heißt ja, dass die Verträge von WWE relativ wasserdicht sein sollen. Sprich, man kann nicht einfach zum Beispiel SmackDown jetzt an einen der niederen Fox-Sender abdrücken einfach. Shaggy, was glaubst du, was wären denn die Konsequenzen, mal angenommen, man schafft es jetzt nicht, da wieder in den nächsten Gang zu schalten?
Ja, das wird auf jeden Fall dann Konsequenzen für den nächsten TV-Deal erstmal in erster Linie wahrscheinlich haben, der dann deutlich geringer ausfallen würde. Aber ich glaube, die WWE wird schon klug sein, dass sie da auf jeden Fall noch ein bisschen was ändern muss. Ein Vince McMahon, der ist ja auch nicht dumm. Der ist ja auch wahrscheinlich nicht so verbittert, dass er nicht irgendwann einsehen wird, dass die Art und Weise, wie er das Schiff momentan lenkt, dass es vielleicht nicht in die richtige Richtung fährt. Ich glaube, da wird sich schon ein bisschen was passieren. Und man wartet nicht erstmal darauf, dass bei Fox die Einschaltquoten stark nach unten gehen. Man rechnet ja im Moment auch nicht mit Rieseneinschaltquoten. Man wird vielleicht im Hintergrund schon an Geschichten basteln, die dann benutzt werden, neuen Stories, vielleicht interessanteren Stories. Und wie ich es eben schon gesagt habe, man muss einfach Stars aufbauen. Das ist das Wichtigste. Die Stars sind das Aushängeschild der Liga. Und mit diesem 50-50-Booking, was man in den letzten Monaten gefahren ist, hat man einfach keine Stars aufgebaut. Man hat das beste Roster, das man je hatte. Man hat das größte Roster, was man je hatte. Aber trotz allem schafft man es nicht, wirklich Geschichten aufzubauen, die interessant sind. Der 24-7-Stories, dass die so oft geklickt werden, liegt wirklich daran, und jetzt kann ich mich auch nochmal outen, dass das Interessanteste an eigentlichen Shows im Moment ist. Also ich schaue mir nicht Stomping Ground an, ich schaue mir zwar immer noch Raw und SmackDown an, aber eigentlich auch nicht die Matches, sondern nur so ein paar Segmente, wie du weißt, Olaf. Von daher finde ich 24-7 schon interessant, aber das reicht natürlich nicht, um SmackDown dann nach oben zu bringen. Die Frage wird auch nochmal sein, da das wirklich ja auch konkurrierende Fernsehsender sind, ob man das mit den Wildcards überhaupt auch noch weitermachen kann eigentlich, ob das Fox auch überhaupt will, dass man das so macht. Das ist ja auf jeden Fall keine gute Lösung, bereichert die Shows im Moment gar nicht. Also nochmal sagen, man kann ja nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt ab statt 4 Wildcards, die übrigens in den letzten Shows auch nicht mehr beachtet wurden, sondern es waren ja auch 6 oder 7 Wrestler teilweise, die Shows gewechselt haben. Man macht jetzt 12 Wildcards, warum nicht? Das wird man so nicht machen können. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich kann es nicht sagen. Man muss nur was ändern.
Und das wird eben gerade die ganz große Herausforderung sein. Da fragt auch der Bernd noch dazu, was wären eure Maßnahmen, Matches, Stipulations, um WWE wieder auf Kurs zu bringen? Das geht ja da so ein bisschen mit rein, weil, sind wir ehrlich, ich glaube jetzt nicht, dass plötzlich SmackDown einen riesen Ratingssprung in den kommenden Monaten macht, bevor es zu Fox geht. Ich meine, WWE verlässt sich ja angeblich darauf, dass Fox SmackDown stark bewerben wird, aber trotzdem muss man da ja liefern. Ulrich, was ist das, wo WWE wieder mehr Wert draufsetzen muss und was wären da deine Ideen? Wie steht von Bernd ja so Matches, Stipulations, Pay-Per-Views. Ich glaube, mehr Pay-Per-Views brauchen wir nicht. Aber Storylines zum Beispiel.
Gute Frage. Ich finde Pay-Per-Views, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sie wieder Brand splitten. Vielleicht. Vielleicht müssten da natürlich nicht alle drei Wochen sein, aber dann kriegst du auch mehr Leute wieder unter mit Matches. Dann kriegt halt vielleicht, dann wird der Tag-Team-Gürtel, der Splendid Brand auf jeder Show vielleicht mal verteidigt. Nicht nur, wenn es ihnen einfällt, dass es ihn überhaupt gibt, so ungefähr. Wie oft haben denn Ryder und Hawkins ihren Gürtel tatsächlich verteidigt in der Zeit, den sie hatten? Einmal? Zweimal?
Maximal. Haben wir ja auch schon in dem Wie schlimm steht's um WWE Podcast ein bisschen erwähnt. Ja,
und,
also.
Und jetzt auch, ach, die Kabuki Warriors gibt's ja übrigens auch noch. Ah, unfassbar. Also den Brand Split, den fand ich in der Hinsicht gut, dass da halt auch mehr Leute in den Fokus gegangen sind, wie immer nur die gleichen, was jetzt wieder seit dem Ende der gesplitteten Pay-Per-Views ja doch wieder verstärkt der Fall war, immer die gleichen. Und ob man es jetzt gut findet oder nicht. Stipulations wüsste ich jetzt nicht, Matches. Ich meine, ich könnte jetzt ganz plump sagen, einfach NXT-Konzept nehmen und auf die große Show kloppen und fertig. Dann funktioniert es auch. Aber das ist natürlich maximal unrealistisch. Und ob die Leute, die auf dem... Wobei, der Main-Roster besteht doch sehr viel aus NXT-Leuten. Die sieht man bloß nie.
Das Ding ist, du kannst nicht ein NXT-Produkt, was aus 50 Minuten Sendung pro Woche besteht, auf sowas ummünzen. Das wird nicht funktionieren. NXT ist ein Produkt für pure Wrestling-Fans und das Produkt, was dann bei Fox laufen wird, geht ja eher in Richtung Sport und Sports-Entertainment. Ich meine, die wollen einen sportlicheren Charakter haben. Ronda Rousey war ja da anscheinend ein großer Faktor, dass die überhaupt den Deal bekommen haben. Ich glaube, man muss da wirklich konkreter in die Geschichte reingehen. Also ich glaube, da muss man wirklich dann wieder die Figuren schärfen, die Storylines bringen, mehr Pay-Per-Views oder ich finde es auch so merkwürdig. Es ist ja immer so, manchmal glaube ich, dass der Wrestling-Fan will das nicht, was er gerade hat. Weil als wir die Brand-Only-Pay-Per-Views hatten, haben wir gesagt, boah, es wäre ja schon irgendwie cool, wenn wir wieder beide Brands bei den Events hätten. Ne? Und jetzt haben wir es wieder und jetzt sagen wir, naja, irgendwie war es ja schon anders vorher besser. Shaggy, wie siehst du hier diese Ambivalenz bei den Fans? Das ist doch irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder?
Ja, man ist halt mit dem Produkt nicht zufrieden. Oft und meckern ist immer leichter, als das Positive herauszufinden. Im Moment ist es, findet man auch nicht viel Positives, aber das ist ja ein generelles Phänomen, dass es auch, wenn es mal gut ist, dass es schwieriger ist, das Positive hervorzuheben. Und dann sieht man eher das Schlechte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man, wenn die Leute in allen Shows auftreten können, die Topstars, dass dann andere Leute, die sieht man dann einfach viel seltener. Das ist logischerweise so. Das ist nicht nur bei den Pay-Per-Views so, das ist ja auch bei den wöchentlichen Sendungen im Moment so, dass es da kein Brand-Split eigentlich wirklich gibt. Und dadurch kann man auch die anderen Leute, die man seltener sieht, auch nicht aufbauen. Das ist ein großes Problem. Klar, ihr habt ja NXT-Beispiel gebracht und Olaf hat es richtig beantwortet. NXT sind 55 Minuten in der Woche. Aber das WWE-Produkt, das sind 5 Stunden in der Woche. 5 Stunden. Und das ist viel zu viel.
Ich bin aber der Meinung, also ich habe es auch, glaube ich, schon öfters mal gesagt, ich glaube, dass man ein NXT verdoppeln könnte und die Leute würden nicht so sehr müde werden. Ich meine, wenn man die Recaps anschaut, es ist ja jetzt auch nicht so, dass eine NXT-Folge aus 50 Minuten nur Wrestling besteht. Da ist ja auch Story dazwischen. Dann hat man auch mal so, wie es vor ein paar Monaten mal Roderick Strong Porträt in 2 Folgen, wo 5 Minuten lang so hinter die Kulisse, wo er noch ein Face war. Da hat er dann plötzlich sowas wie eine Persönlichkeit bekommen. Vorher war er bloß ein guter Wrestler und dann hat man ein bisschen Zugang. Ja, gut, jetzt ist er ein Heel, wieder was anderes. Aber, oder es gibt ja auch die Performance Center Videos. Das sind ja auch überwiegend oder fast nur NXT-Leute. Ich glaube schon, dass man das auf 2 Stunden in der Woche locker erhöhen konnte und keiner wird weinen, weil so sieht man dann halt den Titel ja nicht nur alle 6 Wochen, sondern alle 3 Wochen. Und ich glaube, das wäre noch, Übersättigung sieht anders aus. Übersättigung sind 5 Stunden in der Woche mit den immer gleichen
3 Leuten. Du hast recht, Ulrich, du hast ganz klar recht. Da stimme ich dir auch zu. Man könnte das sicherlich verdoppeln, die Sendezeit. Trotz allem hat man dann auch die Takeovers, gibt 5 Takeovers gibt es im Jahr, 5 oder 6.
Richtig.
Die nicht mal 3 Stunden dauern. Aber bei der WWE hast du 5 Stunden in der Woche und du hast jeden Monat ein Pay-Per-View, der ungefähr 4 Stunden mindestens dauert. Also das ist einfach.
Das ist richtig. Aber ich finde auch übrigens, auch bei so sehr ich die Takeovers mag, da sind inzwischen momentan rotieren auch immer die gleichen paar Leute drin. Du hast immer Shayna Baszler, logischerweise. Die ganzen anderen Frauen, bei NXT gibt es auch mehr wie 3 Frauen, aber wenn du dir die Takeovers anschaust, würdest du es nicht mitkriegen, so ungefähr. Also so gesehen, da kann man mehr machen. Außerdem gibt es ja auch noch 205 Live, die man, wenn man, wie die am Anfang auch in Raw integriert waren, aber halt eben eigentlich nicht, wenn man so ehrlich ist.
Ich glaube halt eben nicht, dass man einfach so ein Produkt ummünzen kann, weil das wird vom Talent her nicht funktionieren, das wird von dem vom Publikum her nicht funktionieren, weil wir wissen, NXT und WWE haben eine komplett andere Zielgruppe. Anders kann man sich das auch nicht erklären, weshalb NXT-Wrestler oft genug hochkommen und keinerlei Reaktionen ziehen, zum Beispiel.
Ja, aber sie werden also, ja auch verheizt. Ich meine, wenn man jetzt die...
Selbst beim Debüt ist ja teilweise so, dass Leute da sitzen und sagen, huch, das hat ja schon einen Grund, weshalb man ausgerechnet dann immer die Call-Ups macht, wenn das internationale Publikum da ist, was irgendwie ein paar tausend Dollar bezahlt hat, um irgendwie aus Europa oder von sonst woher auf der Welt anzureisen.
Ja, also, aber dann hat man, selbst wenn man Leute hat, die vielleicht schon mal jemand gesehen hat, dann lass mal sein EC3 sein, weil selbst... den könnte jemand gesehen haben, schätze ich. Dann hast du sowas wie die Viking Raiders. Wie heißen sie jetzt? Viking Raiders, gell? Wo natürlich das Debakel, wie heißen sie jetzt eigentlich wirklich? Warum haben sie jetzt bescheuerte quasi nordische... Kann der durchschnittliche WWE-Fan sich wirklich keinen Nachnamen merken? So ungefähr. Sei es jetzt Ali oder Cesaro oder eben jetzt Erik und wie heißt der andere? Ich hab's schon wieder vergessen.
Ivar.
Was zum... Und dann die einzige Storyline, die sie in Saudi-Arabien unterbringen, ist Titus und Neil kann beide rauswerfen. Also ich meine, so macht man ein Tag-Team, wo man nicht mal vorher viel wissen muss, weil die haben mal Optik, die sind Monster. Und dann kommt Titus und Neil, wirft sie raus. Und AOP dürfen jetzt selber reden, habe ich ja
gesehen. Nee, aber können wir mal wieder zurück zum Thema kommen?
Ja,
weil wir sind gerade sonst wo.
Nein, also einfach so umstülpen geht nicht, aber man könnte es natürlich steuern. Und ich glaube schon, ich meine, es gibt ja auch ein paar Leute, die aus NXT hochkommen, die funktioniert haben. Dann müsste man halt einfach versuchen, das mit mehr Leuten zu steuern, statt zu sagen, hat es nicht geklappt, holen wir die nächsten fünf.
Ich glaube, wir brauchen eine grundsätzlich andere Struktur innerhalb des Unternehmens WWE. Ich glaube, man braucht kürzere Wege, vielleicht auch mehr Kommunikation und es muss einfach mehr Storylines geben. Das hat der Bernd ja hier auch vor allem geschrieben. Ich glaube, wir brauchen Storylines. Shaggy hat es gerade gesagt, durch Storylines entstehen Stars, da entsteht ein Wiedererkennungswert. Matches, Stipulations braucht kein Mensch. Da haben wir inzwischen alles Mögliche. Was wir brauchen, sind Charaktere. Und darum geht's. Das ist das, an was sich die Leute im Nachhinein erinnern.
Aber wir haben doch Storylines. Wir haben doch diesen jungen Newcomer, Shane McMahon, der jetzt gerade sich etabliert wird als der kommende Superstar, zum Beispiel.
Hm. Passend dazu haben wir noch ein paar, bevor wir hier uns komplett hier versacken. Hier schlagen nämlich einige eine Storyline vor mit der Übernahme der WWE durch Triple H. Also der oder die Anand Giri schlägt das bei YouTube vor. Also könnte man dadurch nicht wieder diesen Realitätsbezug herstellen, indem man zum Beispiel Vince mit vielleicht Shane und Corbin gegen Triple H stellt und dann gibt's quasi eine Fraktion Vince, geh einfach und so weiter und so fort. Und auch der Mibi hat das angesprochen. Das könnte man doch auch irgendwie so integrieren, dass man quasi da so eine Art feindliche Übernahme oder freundliche Übernahme, je nachdem, wie man das hinstellen möchte, deklariert. Shaggy, was hältst du davon? Glaubst du, sowas würde in der heutigen Zeit noch funktionieren, quasi so eine interne Storyline-Lösung und so eine interne Übernahme?
Sagen wir mal so, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube nicht, dass es wirklich bei den richtigen Wrestling-Fans funktionieren würde, in dem Sinne, weil ja eigentlich klar ist, dass das eine Storyline ist. Das ist ja, also in der heutigen Zeit ist alles im Grunde Storyline. Auf der anderen Seite, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, dann quasi den Vince einen Abschied zu bereiten und ein neues Zeitalter zu beginnen, kann man das natürlich auch gerne in eine Storyline ummünzen, warum auch irgendwie nicht, aber so einfach dieses typische, so Hunter, ich komme jetzt und will das jetzt übernehmen, wäre mir zu banal, weil es ja naheliegend ist, dass am Ende, wenn es so eine Storyline geben sollte, dass wohl am Ende dann auch Hunter siegreich hervorgehen würde. Also ich finde es spannend, dann reale Gegebenheiten, wie wirklich dann diese Übernahme innerhalb der Familie, da müssen wir nochmal drüber reden, ob es jetzt dann wirklich Hunter und oder wer dann der neue Boss sein soll. Das ist ja auch nochmal eine Frage, die Michael uns eingeschickt hat, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber das wäre schon witzig, das in irgendeiner Art und Weise eine Story umzumünzen. Warum auch nicht? Das will man doch, das gehört ja auch dazu. Das Wrestling besteht ja aus guten Storys. Sollte.
Ich fand das auch eine spannende Idee, sowas da irgendwie einzubinden. Ulrich, wie siehst du die Geschichte?
Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Es gab's ja schließlich alles schon mal, wenn man so will, WCW damals mit Shane. Ich glaube einfach, dass die Welt zu transparent, die Wrestling-Welt inzwischen zu transparent ist. Zum einen, die Leute, die sich ein bisschen informiert haben, die wissen ja, wie die Strukturen so ein bisschen sind. So. Und andererseits glaube ich, dass Triple H beim nicht NXT-WWE-Fan nicht populär genug ist, dass das dann, dass der jetzt dann schlucken würde, dass jetzt Triple H der neue Messias ist, der jetzt die WWE wieder in goldene Zeiten führt, vor allem solange er seine halbstündigen Epen bei irgendwelchen Groß-Events immer aufführt, die keiner mehr sehen will. Also ich meine, der Mann macht gute Arbeit, aber nicht unbedingt im Ring. Oder vielleicht, wenn es halb so lang wäre, dann
nicht mehr, sagen wir es mal so.
Ja, also ist, wenn er seine epischen Matches auf die Hälfte kürzen könnte, dann würden sie wahrscheinlich auch besser sein. Aber es kann und oder will er ja nicht. Ist ja, mein Gott, es ist halt mal so. Also da sehe ich ein bisschen das Problem dahinter. Aber dass eine Storyline, die dann in die Richtung geht, die wird schon akzeptiert werden. Aber es ist, ich finde es ein bisschen momentan, also aktuell täte ich mir schwer damit zu glauben, außer man geht eben, wenn man volle Kanne NXT-Invasion fahren täte, aber das verprellt dann wahrscheinlich auch wieder den Mainstream-WWE-Fan irgendwo. Also es ist ein bisschen so schizophren, das Ganze, für mein Empfinden.
Vor allen Dingen, wenn du in NXT-Invasion fährst, dann sind die ersten Menschen da und schreien, hey, das ist doch Nexus oder sowas. Also ich finde diese Gegenüberstellung von WWE und NXT und das eine als das stärkere Produkt, klar, es ist unterhaltsamer, aber ich glaube eben nicht, dass man das hatten wir gerade eben schon, ich glaube nicht, dass man es 1:1 ummünzen kann. Deswegen glaube ich auch nicht, dass eine Invasion da irgendwas bringen würde. Ich finde diese Idee einer Übernahmestory spannend. Die große Kunst dabei wird meiner Meinung nach sein, wie man das nach außen präsentiert. Ja, und dann wen, muss man es halt.
Entschuldige, ja? Wen assoziiert man dann mit Triple H? Vom existierenden Roster. Irgendwelche Leute, die jetzt schon Call-Ups, die da sind und nicht, also man holt keine neuen, sondern die alten, die unzufriedenen, die halt in der zweiten Reihe stehen. Also wie jemand hier meint als Beispiel dann Shane und Corbin, alleine das reicht schon, damit glaube ich, die viele Leute keine Lust mehr haben. Einfach dieser unfassbare Fetisch auf Baron Corbin ist ja auch ein Riesenproblem, wenn man aktuell gefühlt irgendwo. Ich meine, den Fetisch auf Brock verstehe ich ja noch irgendwo. Auch wenn er mir gar nicht gefällt. Aber warum Baron Corbin? Und wenn das dann quasi der Nummer 1 Lakai wieder wird vom Evil noch Vince? Gott, nee.
Ja, der Gedanke aber allein. Das wäre doch die perfekte Position eigentlich für ihn. Aber ich glaube, dass das könnte man machen, aber man muss das eben größer aufziehen als nur innerhalb der Shows, sondern man muss da dann schon etwas komplexer außenrum planen. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich finde die Idee grundsätzlich spannend. Machen wir weiter. Es geht nach wie vor um Lösungsansätze, die wir hier finden wollen. Ne? Machen wir hier mal weiter. Der Manuel fragt nämlich bei Facebook, ist der Wrestling-Boom im Allgemeinen noch da oder flacht er in den nächsten Jahren ab? Und inwiefern ist es ein Problem, dass WWE ein an der Börse dotiertes Unternehmen ist? Dadurch entsteht ja Druck, immer abzuliefern und zugleich darf man es sich ja auch nicht mit den Sponsoren verscherzen. So eine ähnliche Frage hat man schon häufiger gehabt, muss ich sagen. Ja, klar, also meiner Meinung nach ist es so, dass Wrestling momentan nicht cool ist. So, Wrestling ist sowas geworden wie die Lindenstraße. Und ich glaube, dadurch ist es eben nicht so richtig cool geworden. Ulrich, wie ist hier dein Standpunkt dazu? Gibt es noch einen Wrestling-Boom? Hast du das Gefühl, Wrestling boomt derzeit?
Ich würde sagen, auf seine Weise schon. Also mehr, also nehmen wir jetzt mal nur Deutschland. Mehr Wrestling im frei empfangbaren Fernsehen wie jetzt hat es auch schon lange nicht mehr gegeben. Ich meine, es ist zwar alles WWE, aber dafür kriegst du ja auch beide Shows. Wann war das schon mal früher so? Zu WCW-Zeiten, okay, aber das ist halt auch schon 20 Jahre jetzt her. Die Touren öfters gefühlt wie früher, auch. Die gehen ja wohl immer noch, sonst würden sie nicht so oft kommen. Ich weiß nicht, ob das auch, muss es cool sein unbedingt. Ich meine, Fußball ist jetzt auch nicht cool und ist erfolgreich, sag ich jetzt mal. Die Frage ist halt, da kann man ja wieder, was jetzt AEW bringen wird, tatsächlich, wenn sie mal wirklich in den Massenbetrieb in den wöchentlichen Grind einsteigen, wohin die sich dann entwickeln werden, ob sich die Chefs wirklich selber zurückhalten können oder ob dann so, dass wir booken uns, wir haben die Booking-Power, wir werden jetzt auch die Champions, wir werden es sehen. Tue ich mir schwer zu sagen, aber ich meine, ihr seid ja die hier auch vor Ort in Wrestling gehen. So ich das verstanden habe, läuft die WXW ja sehr erfolgreich auch. Und ich meine, NXT UK in England und drüben ist ja auch eine europäische Sache, die ankommt, halt nicht so im vielleicht ganz großen Riesenrahmen, weil es ja bloß im Network ist, aber gefühlt ist sehe ich jetzt nicht, warum es nicht noch weiterlaufen sollte. Ich meine, und schlechter werden, nö, also ich sehe es nicht, warum.
Okay. Shaggy, wie siehst du hier die Geschichte? haben wir einen Wrestling-Boom? Also ich finde, also für einen Boom müsste es mehr knallen, einfach mal. Und diese Geschichte mit der WWE an der Börse haben wir ja auch schon ein paar Mal irgendwie aufgegriffen. Ist ein Problem, ist aber eben auch eine Chance.
Ja, auf jeden Fall, so wie du das sagst. Also Boom, klar, da muss es knallen, das knallt im Moment auf jeden Fall nicht. Und aber Wrestling ist trotzdem von den Fernsehsendern, sonst hätte es diesen TV-Deal nicht gegeben, schon immer noch ein interessantes Projekt, in dem sie wieder Geld investieren wollen. Also von daher scheint auf jeden Fall Wrestling immer noch ein wichtiger Faktor zu sein. Vom Boom kann man nicht unbedingt sprechen. Man kann aber auch nicht sagen, dass Wrestling uncool geworden ist oder so, weil gerade wie Ulrich das gesagt hat, gibt es ja jetzt so einen kleinen coolen Bruder wie AEW, der ja auch Wrestling anbietet, eine andere Art und Weise von Wrestling. Die WWE ist wahrscheinlich uncool im Moment geworden und für viele Wrestling-Fans nicht mehr so interessant. Aber der kleine, coole Bruder AEW, der kann sich schon machen. Und wenn die so weitermachen, können die auch ins Mainstream-Business, auch mit ihrem TV-Deal, den sie gehabt haben, scheinen sie auch fürs Mainstream interessant zu sein, auch ins Mainstream-Business hervorstoßen. Also schauen wir mal. Ich glaube, dass es so einen kleinen Boom ja gibt, aber keinen großen Knall aktuell. Und Wrestling steht vor einer großen, ja, vor einem großen Weg, entweder nach rechts oder links. Wird es wirklich uncool? Wird es weniger wichtig im amerikanischen Fernsehen oder nicht? Auf dem Weg stehen sie jetzt gerade. Und ich glaube, dass die AEW wirklich ein entscheidender Faktor dafür auch sein wird. Schauen wir mal, warten wir es ab. Und die WWE wird merken, die müssen sich auf jeden Fall ändern. Ganz kurz zu Deutschland. In Deutschland ist Wrestling, ist und bleibt ein Nischenprodukt, kann man so sagen. Also man erreicht 2000 Leute, aber das bedeutet ja noch gar nichts. Sie erreichen viele Künstler, die auftreten. Also das ist in Wrestling ist in Deutschland ein Nischenprodukt.
Das ist auch kein Problem, finde ich. Ich schweife hoffentlich nicht zu sehr. Schau mal an Weihnachten an, was im Fernsehen kommt. Da kommt Darts und hat Einschaltquoten, dass es kracht und alle, oh, Deutschland, ah, super, Boomland. Und dann ist es wieder rum und dann kriegst du wieder, wenn du was mitkriegen willst, kannst du sehr viel Darts sehen, aber die normale Welt da draußen registriert nicht, dass es eine Premier League gibt oder ein World Cup of Darts, ist ja wurscht. Also jedenfalls Darts kann man sehr viel schauen, hat an Weihnachten seine 2 Wochen, wo es sehr viele Leute mitkriegen, dann wird wieder drüber geredet, dann nicht mehr. Ich finde aber, das ist eine Nische, die man sich erarbeitet hat, die erfolgreich ist und damit könnte man eigentlich zufrieden sein. Man muss ja nicht zwanghaft immer dann verkünden und es wird übrigens alles noch viel größer und toller und schöner. Warum? Sei eine erfolgreiche Nische, sei stolz darauf, dass du diese Nische gut erfüllst, passt. Weil man muss ja nicht mit Fußball konkurrieren wollen unbedingt. Es klappt A, eh nicht und B, Erfolg ist doch gut, es muss ja nicht der allergrößte sein.
Aber da muss ich ganz kurz widersprechen, ganz kurz, weil gerade Dart, der Beispiel, ich will jetzt nicht abschweifen, das Beispiel Dart, das ist größer in Deutschland, was die Shows angeht, als Wrestling. Bekannte von mir veranstalten auch Dart-Veranstaltungen, die haben mehrere tausend wöchentlich so. Also das ist schon nochmal ein Unterschied zum Wrestling tatsächlich. Das ist auf jeden Fall größer in der Wahrnehmung, als das Wrestling ist in Deutschland.
Das kann ich mir auch 1000 Gründe, ehrlich gesagt, dafür erklären, weil es angefangen vom zugänglicher sein, auch nicht so teuer sein, wenn ich jetzt auf ein WWE Event gehen wollte in Deutschland und was sehen will auch noch, dann bin ich gleich ein bisschen mehr Geld los, das ist ja auch klar und ja, und die Präsenz natürlich hat halt bei Darts, hat ein paar Jahre gedauert, die ist natürlich schon sehr groß, wenn auch sehr geballt eben an Weihnachten, aber ist ja egal. Wir schweifen ab, ich geb's zu.
Lass mich gerade hier noch eine andere Frage einwerfen, da hat es mich der Oliver geschrieben und er fragt hier, es gab in Deutschland ja immer schon kleinere und größere Wrestling-Booms und fragt er uns, was ist euch lieber, das Wrestling wie heutzutage, mein Gott, Wrestling wie heutzutage in Deutschland eher ein Nischenprodukt ist oder dass es in Deutschland absoluter Mainstream wäre und Dienstag und Mittwoch 2 Doppelseiten mit Raw- und Smackdown-Ergebnissen in der Bild-Zeitung stehen würden und so weiter. Ich persönlich hab da bei mir nie eine klare Antwort gefunden. Also die Frage ist ja hier quasi an uns persönlich. Wollen wir, dass Wrestling boomt, damit quasi alle Augen auf Wrestling gerichtet sind? Oder sind wir eigentlich ganz froh als Wrestling-Fans, dass hier unsere, ja, dass wir so ein bisschen unsere kleine Suppe brauen können? Wir sind schön unter uns. Und hin und wieder schaut vielleicht mal jemand rüber, guckt komisch und sagt, ah, Wrestling, hä? Jackie.
Also ganz klare Antwort. Na klar will ich, dass Wrestling einen größeren Boom in Deutschland hatte. Also es gab eine Zeit, wo in Deutschland Wrestling tatsächlich im Mainstream angekommen war. Das war die Zeit Mitte der 90er, Mitte Anfang 90er, als es ja jeder Wrestling geschaut hat, als diese Sammelkarten da waren, die Figuren sich richtig gut verkauft haben, Bravo Sports extra auch eine Ausgaben hatte, nur mit Wrestling oder zumindest einen Großteil der normalen Ausgaben sich mit Wrestling beschäftigt haben. Das deutsche WWE-Magazin gab es damals und so viel mehr. Und Dann kam die WCW, die auch sich davon auch noch in Deutschland noch eine ganze Menge Geld mitnehmen durfte. Also es gab diesen Mainstream-Boom und das war eine schöne Zeit. Das war, klar war das Wrestling damals nicht so cool und es war anders, aber da war es auch Wrestling-Fan zu sein. Man hatte viele Leute im Umfeld, die auch Wrestling geschaut haben. Man ist mit vielen Leuten zu Wrestling-Veranstaltungen gegangen. Das war einfach alles viel größer und das war auf jeden Fall eine coole Zeit. Klar würde es andere Nischen liegen wahrscheinlich nicht geben in diesem Boom, die würden da auch nicht wahrgenommen werden. Von daher hätte man ja wahrscheinlich beides, wenn dieser Boom ganz groß wäre. Man hätte ja trotzdem noch das andere.
Ich weiß, was der Oliver da meint, aber ich glaube, es würde eben einer gesamten Industrie eben gut tun und uns damit auch gut tun, wenn quasi mehr Augen darauf gerichtet wären. Ulrich, willst du noch was hinzufügen?
Wie soll ich sagen, für mich persönlich spielt es keine Rolle, ob es jetzt viele Leute sehen oder nicht, solange ich Spaß damit habe. Also ich habe kein Bedürfnis, dass mein Hobby legitimiert wird durch Massenappeal, in Anführungszeichen. Wenn es denn so sein sollte, ist es so. Ich möchte bloß nicht von Leuten blöd angeschaut werden, weil ich was mag, was nicht Massenappeal hat. Das ist wieder die andere Baustelle natürlich. Also ich sage es mal ganz flapsig, in der Bildzeitung muss man nicht vorkommen. Das hat aber andere Gründe natürlich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es gibt einfach Sachen, die nicht, die davon leben, dass sie eben nicht zwingend für jedermann gemacht sind. Und ich glaube, Wrestling fällt da ein Stück weit drunter rein. Ich kann die Zeit von damals mich schon auch noch erinnern, wo dann aus der Olympiahalle in München das Event live auf Tele5 übertragen wurde. So. Und dann die Kommentatoren immer geschimpft haben, dass der böse Staat die Kinder ab 5 Jahren nicht reinlässt, so ungefähr, weil doch Wrestling eine Familienunterhaltung ist. Und dann kam die Attitude-Ära. Egal. Also, ich finde, wie es jetzt ist, mehr sicher kein Problem damit, aber ich glaube, es muss auch nicht unbedingt sein, um es mal doof zu sagen. Also ich fände es schöner, wenn mehr Diversität hier noch auftauchen täte. Also wenn mir mal jemand verspricht, dass ich im Herbst dann AEW auch sehen kann, irgendwo ohne im Internet einen teuren Abo-Service mir suchen zu dürfen, von mir aus. Aber das wird sich zeigen. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg zumindest, dass wieder ein bisschen mehr Präsenz ist, weil sonst wird ja jetzt nicht Pro7 Max ist es, glaube ich, gerade, oder? Die Shows groß und breit bringen. Und wer es live sehen will, kann ja auch. Man muss halt Sky abonnieren, logischerweise. Also die Präsenz ist ja da und es ist ja schon mal ganz ordentlich.
Also der Boom halte ich nach wie vor für ein bisschen schwierig, aber es ist zumindest eine gute Stagnation, würde ich es einfach mal bezeichnen. Also es gibt halt keine Ausschläge nach oben, aber jetzt auch nicht dramatisch nach unten. Und was ich auch nochmal hier sagen möchte, ist auch, dass die Berichterstattung natürlich auch deutlich positiver bzw. neutraler geworden ist, als das früher mal gewesen ist. Also das Ansehen von Wrestling im Allgemeinen ist schon besser, als das zum Beispiel noch vor, sagen wir es einmal ganz klar, nach der Attitude-Era gewesen ist, wo das alles immer nur Gewalt und weiß ich was gewesen ist. Also von daher, das ist durchaus positiv. Und ich glaube auch, dass ich bin dabei bei Shaggy, dass wir, dass jeder Boom und jede positive Entwicklung eigentlich auch gut für den Sport ist. Insofern schauen wir mal. Wir haben noch eine Frage hier von Michael zu WWE und dem Führungswechsel. Und er fragt, alle reden davon, dass Hunter endlich den WWE-Thron besteigen soll. Aber was ist mit Stephanie? Keiner redet über sie. Welche Position wird Stephanie einnehmen, wenn Vince McMahon irgendwann mal abtritt? Ich sag mal Vizepräsident. Ja, das ist doch das Ziel.
Ich fange einfach mal an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Stephanie McMahon unter einem Triple H stehen würde. Warum sollte Vince McMahon das Zepter an seinen Schwiegersohn übergeben? Warum er nicht eine gleichberechtigte Führungsetage, vielleicht auch noch mit Shane, wo jeder verschiedene Bereiche hat, um die er sich kümmert? Vielleicht setzt man Triple H einfach als Kopf des Kreativteams ein und Stephanie macht dann irgendeine anderen wirtschaftlichen Dinge und Shane Marketing, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass ein Triple H über einer Stephanie McMahon stehen würde.
Ich glaube auch, entschuldige Ulrich, wenn ich da jetzt erstmal kurz übergehe, ich glaube auch, dass es eigentlich, dass die Zeiten dieser klassischen Hierarchie, wir haben einen da oben und ganz viele da unten irgendwie, die alle dem oben zuarbeiten, ich glaube, dass das vorbei ist und dass WWE dafür inzwischen eigentlich auch zu groß geworden ist, zu komplex geworden ist. Ich glaube auch, dass es dem Unternehmen gut tun würde, wenn man das in der Spitze breiter aufstellen würde. Deswegen halte ich die Idee von Shaggy eigentlich für ziemlich gut. Ulrich, dein Punkt.
Ich meine, ist es nicht eigentlich auf eine Art und Weise jetzt schon so? Ist nicht, Stephanie ist doch offiziell Vizepräsident für Public Relations und so, irgendwie ist in die Richtung. So Außenwirkungen, Darstellung und so weiter, hat ja auch die repräsentative Funktion bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen und Events, und ich glaube auch, dass es genauso bleiben wird. Und dann eben das Triple H, er ist doch jetzt auch schon falls irgendwie Talent Relations Vizepräsident oder wie auch immer, dass der quasi, es ist ja auch naheliegend, der ist ja der, der quasi auch im Ring alles, die Erfahrung mitbringt, um zu wissen, was im Ring passiert, und sie ist halt die mehr so die außenrum funktionierende, die halt auf der wirtschaftlichen Seite groß geworden ist, auch wenn sie natürlich seit 20 Jahren immer wieder mal im Ring auftaucht und so. Ich glaube schon, dass das Power Couple so sich das dann aufteilen dürfte. Er macht den Teil rund um den Ring und alles und sie macht den wirtschaftlichen Teil. Das ist auch eine kluge, sinnvolle Aufteilung. Und ob man natürlich on-screen das vielleicht anders präsentiert, ist ja wieder die andere Geschichte. Das hat ja mit dem Leben dann nichts zwingend zu tun. Aber so wie es jetzt, ich meine, das bleibt so, wie es jetzt ist, bloß dass es dann oben nicht mein alter Mann hockt, der so nach Lust und Laune sagt, jetzt nö oder ja. Also ich glaube, so wird es dann ablaufen. Irgendwann mal.
Ja, das glaube ich auch. So, wir machen noch drei schnelle Fragen hier zu dem großen WWE-Aktuell-Blog. Da fragt nämlich der Dan, All Out in 15 Minuten Ausverkauf Stomping Grounds interessiert eigentlich keinen. Dazu noch dieses lächerliche Saudi-Event. Sollte WWE den Pay-Per-View-Kalender minimieren, um bessere Payoffs und Fäden aufzubauen? Und ist das finanziell überhaupt drin? Kurz und knackig, Ulrich, weniger Pay-Per-Views.
Ich würde sagen, eine im Monat ist eine Zahl, die funktioniert. Es ist nur, man sollte halt aufpassen, dass man nicht drei Stück innerhalb von 4 Wochen unterbringt. Was aber durch den Saudi, also der Saudi-Deal hat das Ganze durcheinander gebracht. Ohne den wäre es, glaube ich, alles nicht so stressig. Und der hat jetzt aktuell, jetzt fühlen wir es gerade so richtig, dass da keine Zeit bleibt. Dafür war ja vor WrestleMania relativ viel Luft. Und danach doch eigentlich auch eine Weile. Also, es ginge schon, nur halt diese Abstecher des Geldes wegen, die bringen es durcheinander. Das ist das Problem.
Shaggy.
Ja, man sollte es wahrscheinlich tatsächlich minimieren, aber man wird es nicht tun und finanziell. Klar, ist es, wäre es finanziell auch drin aufgrund des Fernsehdeals, was ja die größte Einnahmequelle tatsächlich ist. Aber man braucht diese Pay-Per-View, man braucht den Pay-Per-View-Kalender für das Network. Das ist immer noch der größte Reiz für die Leute, die das Network abonnieren. Das sind nicht die alten Sachen, die meistgeschauten Sachen sind immer noch die aktuellen Pay-Per-Views. Von daher wird man es nicht minimieren und von daher wird es so weitergehen.
Sehe ich auch so, man wird es nicht minimieren, weil da eben tatsächlich Geld noch drinsteckt, Sponsoren und so weiter und so fort. Ich finde, man sollte sich einfach vor den großen Events auch einfach ein bisschen Luft lassen. Also auch davor und danach hätte ich gerne eine kleine Ruhepause. Also dass ich schon wieder eine kurze Zeit nach WrestleMania schon wieder die ersten Events habe, ist mir ein bisschen zu viel. Jetzt ist es eh alles viel zu viel. Deswegen, ich bin dafür, dass man vielleicht das ein bisschen kürzt auf, ich glaube, momentan sind wir mit den Saudi-Events, glaube ich, sind wir jetzt bei 14 oder 15 Events. Ich fände halt so 10 bis 11, fände ich okay, würde mir reichen. Und der Dan hat noch zwei kurze Fragen. Wer steht eurer Meinung nach im Main Event beim SummerSlam? So, Shaggy.
Shane McMahon.
Shane McMahon gegen Seth Rollins.
Da, oder Kofi, oder ist vollkommen egal. Gegen beide wahrscheinlich.
Und jetzt ernsthaft?
Ja, Shane McMahon.
Okay, bist du so gnadenlos? Willst du das wirklich antun?
Also ganz ernsthaft, es gibt keinen Worker aktuell im WWE-Roster, der besser aufgebaut wird, der als größerer Star ist, der eine Siegesserie hat. Ist so, also ich will ihn ja da nicht sehen. Du hast nur gefragt, wer meiner Meinung nach da stehen wird. Und ich glaube, Shane McMahon wird da sich einen World-Title holen im Main-Event vom SummerSlam. Zumindest in einem der Main-Events. Da steht für mich außer Frage, so wie aktuell aufgebaut wird.
Denkbar. Es könnte aber auch sein, je nachdem, wie schnell sie es machen, Shane McMahon gegen Roman Reigns um den World Title. So nach das, so das Long Game, damit die Leute Roman Reigns endlich bejubeln, weil sie dadurch Shane McMahon loswerden. Und Kofi sind sie dann auch noch auf einen Schwung auch gleich los, als so nach dem Motto, jetzt haben wir es, die Leute mögen Kofi zwar, aber sie werden es hinnehmen dafür, dass sie dann Shane los sind. Also wünschen tue ich es mal ganz sicher nicht. Ich habe nichts gegen Roman Reigns. Wann läuft eigentlich Shaw versus Hobbs an? Weißt du einer?
Keine Ahnung.
Also rund um den Dreh rum müssten sie eigentlich Roman Reigns natürlich nochmal extra pushen, weil der schließlich im Film auch noch mitspielt. Vielleicht kommt dann Rock auch mal wieder vorbei und wird diesmal nicht ausgebuht wie beim Rumble vor ein paar Jahren. Ich halte es denkbar, dass Shane jetzt in absehbarer Zeit, jetzt dieses Wochenende wird es nicht passieren, klar. Dann, was haben wir? Extreme Rules ist noch dazwischen, gell? Yes. Okay, bei Extreme Rules gewinnt Shane den Titel von Kofi. Und dann haben wir, Roman Reigns wird uns alle retten im SummerSlam gegen Shane.
Oder Shane besiegt Brock. Das können wir auch.
Ja, Brock ist immer eine Wildcard, aber der ist ja mehr Raw-Material. Also, ich meine, ausschließen würde ich es nicht. Ich hätte auch sagen können, Brock gegen Shane, aber ich glaube, dass sie die Situation nutzen, um, ich meine, momentan hat ja schließlich Roman mit Shane auch schon Beef aus Saudi-Arabien her, dass man nochmal hier versucht, Reigns wieder als glorreiche Messias-Figur den Leuten unterzujubeln und besser, viel mehr probieren wie gegen verhassten Shane McMahon, geht halt auch nimmer. Was sollen sie noch alles machen?
Yes, ich gehe tatsächlich mit der Wildcard. Ich nehme Brock Lesnar, dass wir den irgendwo im Main Event sehen und dann gegen Seth Rollins. Ich glaube, dann
wird's oder gegen Shane.
Oder gegen Shane. Shane geht immer. Und dann fragt der Dan noch, WrestleMania 2020, also nächstes Jahr, wer holt den Universal Championship? Gibt's dann erst den Cash-In von Brock Lesnar? Ja, gute Frage. Ist noch sehr weit hin. Habt ihr da schon Favoriten, Ulrich?
Nee, ist mir viel zu weit weg. Da, so weit denke ich noch nicht. Da kann ich. Also Brock geht immer offensichtlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bis dahin Ronda Rousey ihre Kinderpläne hinter sich hat. Denkbar. Und dann wird die Ronda halt wieder rauskommen und macht irgendwie einen Auftritt, was dann als Main Event zählt irgendwie. Vielleicht. Also wäre auch noch denkbar.
Ich kann Ulrich auf jeden Fall schon mal spoilern. Ronda Rousey wird nicht den Universal Champion Titel holen. Da bin ich mir sicher bei WrestleMania 20.
Ach so, ja, aber
das war ja die Frage. Da bin okay, ich mir ganz sicher.
Ich habe das. Wieso eigentlich nicht? Irgendwann bis dahin ist dann Intergender Wrestling so hip, dass Ronda das auch gewählt ist. Wenn jemand das darf und macht, dann ist es Ronda Rousey.
Ich sag mal so, WrestleMania 2020 wird, ich will lieber anfangen, alles wieder positiv zu sehen, werden wir die WWE im neuen Gesicht sehen. Das wird nicht mehr so sein wie die letzten Jahre. Wir werden es anders sehen. Es wird werden vielleicht ein paar neue Stars mit im Rampenlicht sein, die jetzt noch nicht so aufgebaut sind, aber dann vielleicht. Die WWE ist gezwungen, einiges zu verändern und das muss sie bis WrestleMania 2020 machen. Und ich werde, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, wahrscheinlich ein Tampa sein und mir WrestleMania 20 anschauen. Ich freue mich schon drauf, aber wer den Universal-Titel holen wird, da bin ich auch ganz gespannt. Warten wir es ab, vielleicht wirklich einer der Leute, die jetzt schon die obere Midcard bereichern, vielleicht ein Finn Balor, vielleicht ein Kevin Owens, vielleicht wird man diese Leute wirklich zu Stars aufbauen im oberen Mittelfeld. Vielleicht wird es auch ein Aleister Black sein, in dem ich wirklich immer noch sehr, sehr viel sehe, aber vielleicht freuen wir uns auch für einen riesen schnellen Push von Matt Riddle, der Brock Lesnar entthronen wird.
Oh, das wäre lustig. Er hat die nichts dagegen.
Ich finde Andrade geil. Ich bin großer Andrade-Fan. Ich würde Andrade das irgendwie gönnen, dass er da reinrutscht. So, damit haben wir hier den einen Block abgeschlossen. Wir haben noch jede Menge andere Fragen. Es wird noch ein bisschen gehen hier mit uns. Weiter geht's mit dem Oliver. Der fragt, er findet es derzeit bei Social Media unglaublich schwer, wenn er Twitter, Facebook und so weiter Posts hat, rauszufiltern, was ist Gimmick und was ist echt oder was ist Beginn einer Fehde vielleicht sogar. Findet ihr, man sollte das vielleicht irgendwie unterteilen, dass User quasi einen offiziellen WWE-Account haben und einen privaten, persönlichen? Weil bei einigen ist das ja sehr dicht beieinander. Shaggy, wie siehst du das?
Ja, aber weiß nicht, manchmal kann sein, dass es schwerer fällt, aber ist das nicht gerade geil, wenn man nicht genau weiß, ist das jetzt Story, ist das jetzt echt? Ich meine, man schafft es mit dem Wrestling dadurch, dass es so durchsichtig geworden ist, ja auch nicht mehr die Leute so oft zu überraschen. Und wenn man sowas startet und nicht genau weiß, mögen die es jetzt wirklich nicht, ist das jetzt der Beginn der Fehde, ist es doch eigentlich spannend. Warum will man es dann unbedingt wissen, wenn man sich auch überraschen lassen kann?
Ich finde dieses Verschwimmen der Linien finde ich irgendwie ganz interessant tatsächlich, weil man nie genau weiß, was da passiert. Andererseits muss ich eben aber auch sagen, dass manchmal eben auch dieser Bruch mit Kayfabe mich da stört. Also dass dann quasi, dass du in einem Posting ist es dann noch echt, im nächsten ist es dann wieder Character. Das ist nun mal die heutige Zeit. Ich finde es auch nicht immer gut, aber ich finde, das kann man so machen. Ulrich, wie ist deine, folgst du überhaupt Wrestlern auf Twitter, Facebook?
Nur mehr oder weniger eigentlich nur indirekt, weil ich halt dann auf irgendwelchen Webseiten, die sonst nichts zu berichten haben, da wird halt ein Tweet eingebettet und es ist eine Newsmeldung. Ja, aber grundsätzlich, nein, bloß nicht trennen. Also das wäre der größte Fehler überhaupt. Ich will doch auch nicht, wen nehme ich jetzt? Wenn ich jetzt Daniel Craig sehen würde, dann hätte ich einen James-Bond-Account. Denn ist doch eine Glaubwürdigkeit. Also ich meine, zum einen bin ich doch zynisch genug, um zu sagen, das mag jetzt sein privater Account sein, dann nicht, aber du wirst nichts tweeten, was jetzt die WWE überhaupt nicht mag. Weil das Risiko geht bis auf einen Brock Lesnar vielleicht keiner ein. Und wenn Matt Riddle da hier sich über Goldberg auslässt und dann hinten nach wieder löscht, dann weißt du, dann hat er halt eins auf die Rübe bekommen, egal wie er dann noch sagt, die lassen mich schon sagen, was sie wollen. also alles, was über Twitter rausgeht und auch bestehen bleibt, vor allem spätestens dann weiß ich, das ist schon okay für die Firma und die meisten Leute werden sich es nicht antun, außer sie sind dann hinten, sie sind frei in Anführungszeichen. Aber also ich finde dann, es hat schon seinen Charme, ein bisschen seinen Charme, mal gucken, was, wie viel steckt da jetzt wirklich drin, das macht es eigentlich aus. Also ich finde, nein, sollte man nicht trennen. Und diese nicht vorhandene Gewissheit, was ist jetzt immer echt oder nicht, das macht es eigentlich, das bringt dem Ganzen was, für mein Empfinden.
Ich glaube auch, dass das eher zuträglich ist, als hinderlich ist. Andererseits natürlich manchmal kann es eben auch nicht so positive Auswirkungen
haben. Ja klar, wenn du jetzt einer Sascha Banks gerade folgst und dann
zum Beispiel.
Es ist sehr ermüdend in dem Fall, für mein Empfinden, aber grundsätzlich ist die Ausnahme von der Regel. Eher ist interessanter, was die Leute so von sich geben. Ob es jetzt fake ist oder für die Storyline, ist doch auch okay. Aber wenn es definitiv nur für die Storyline ist, dann ist es doch weniger interessant.
Ja. Der Tobias fragt über Fragen at headlock.de. Ich sag's einfach mal, ich fasse die Frage einfach mal zusammen. Könnte eine Rückkehr von John Cena dafür sorgen, dass sich die Ratings wieder fangen und dass endlich ein bisschen Ruhe einkehrt und das Produkt vielleicht wirklich besser wird? So, jetzt sind wir schon so weit, dass wir uns einen John Cena zurückwünschen. Hätte man vor einigen Jahren auch nicht gedacht. Jackie, wie siehst du die Geschichte?
Sagen wir mal so, also eine überraschende Rückkehr würde für den Moment die Quoten so ein bisschen nach oben bringen. Ganz klar, weil John Cena ist ein Star. Das ist der letzte Star, den die WWE wirklich es geschafft hat aufzubauen. Allerdings wird es auf Dauer auch nichts ändern, wenn das Produkt, wenn die Storylines auch so weiterbleiben würden. Klar ist ein Cena eine Bereicherung. Ich habe nie ein Problem mit Cena gehabt. Gehörte auch mal klar sicherlich eine Zeit zu den Leuten, die Cena nicht sehen wollten. Aber er ist ein wichtiger Faktor auch für eine Zeit in der WWE gewesen und er ist ein großer Name. Er würde was bringen, aber man muss nicht Cena zurückholen, man muss den nächsten Cena aufbauen. Das ist das Problem. Oder nicht nur den nächsten Cena, sondern den nächsten Cenas.
Das ist ja auch das, was er hier schreibt. Also er schreibt auch, dass man vielleicht einen Cena dann als Anführer eines Stables irgendwie einsetzen könnte und so weiter und so fort. Ich bin da bei dir. Also ich sehe es auch so, dass mit Cena kann man immer noch gut gebrauchen, um neue Leute aufzubauen. Das fehlt. Man hat es ja probiert und man hat ja auch dann Fäden gehabt, wo Cena dann auch mal zurückgesteckt hat, aber trotzdem. Ulrich, wie ist hier dein Standpunkt zu Cena? Würde der dem Produkt aktuell gut tun?
Ich bin ja jetzt in der Situation, dass ich die Blütezeit von Cena nicht so aktiv mitbekommen habe. Ich habe das sicher auch mal erzählt gehabt. Das erste Mal, als ich Cena getroffen habe, war in München bei irgendeinem Event, wo ich halt auch nach Jahren mal wieder dort war und die Halle ist ausgeflippt, wie der reingekommen ist. Da war er noch in seiner Frühzeit als Dr. Thuganomics, glaube ich, wahrscheinlich.
Ja.
Also war für mich so, wer ist denn das überhaupt, so ungefähr. Und da alle so, ja, ich drehe durch, da ist ein Cena. Er hat sehr große Hände übrigens. Ich habe dem mal die Hände schütteln dürfen. Das ist ein sehr beeindruckendes Erlebnis. So, ui, der hat Pranken. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich finde seine gelegentlichen, wenn er jetzt die letzten Jahre war, der wirklich sehr, sehr reduziert nur anwesend. Und dann waren halt auch so Geschichten wie das Match um die Flagge gegen Rusev, wo man dann wieder fragen kann, war das sinnvoll oder nicht? Also ich habe nichts gegen ihn, aber mir jetzt ein Szenario vorzustellen, wo ich sage, dadurch wird wirklich alles so viel besser wieder, also schlechter sicher auch nicht, wie auch. Vor allem, weil wenn er wirklich in den Ring steigt, dann kann er sich ja auch noch bewegen im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich muss sagen, ich fände Cenas, was ich sehr spannend fände aus meiner Sicht, ist Cena in echt, in Anführungszeichen. Wenn ich den außerhalb vom WWE-Kosmos irgendwo sehe, bei einer Promotion von irgendeinem Film oder so, ich finde, der hat ja offensichtlich eine Ausstrahlung, der ist auch lustig, der ist witzig, der ist trocken. Es gab mal zu Transformers ein Video, das Roboter-Quiz mit John Cena bei YouTube, das ist super witzig. Sowas, aber das passt halt nicht in das Umfeld.
Ich glaube auf jeden Fall, John Cena bräuchte dann eben einen etwas anderen Charakter, um ihn mal wieder ein bisschen frisch zu machen. Ich glaube, dieses, der alte Mann ist jetzt nochmal zurück, ich glaube, das würde es nicht bringen, sondern meiner Meinung nach müsste dann auch mal da ein bisschen Bewegung in den Charakter reinkommen und dann vielleicht auch wirklich, wie es der Tobias hier vorschlägt, vielleicht auch mal wirklich dann, ne, mit dem Stable oder sonst irgendwas, dass es da vielleicht auch tatsächlich noch den Turn gibt. Den hat er ja schon ein paar Mal auf der Ferse vollführt, vielleicht gibt es dann ja auch echt. Schauen wir mal. Der Tobias fragt noch was zu Bray Wyatt und das ist ja echt sowas, was der Shaggy ja, liebt und ich weiß, dass Shaggy, glaube ich, der größte Freund des Firefly Funhouses hier in der ganzen Runde ist und der Tobias hat so ein bisschen Angst, dass WWE mit dem guten Bray Wyatt jetzt alles falsch macht und man den Zeitpunkt bereits verpasst hat, Bray Wyatt mit seinem neuen Charakter quasi in die Shows unterzubringen. Er hätte da Money in the Bank als perfekte Bühne erachtet. Also quasi Licht aus, Licht an, Ali am Boden und Bray Wyatt mit dem Koffer. Was ist da dein Standpunkt zu, Shaggy?
Ich hätte ihn vielleicht nicht auf die Art und Weise zurückgebracht mit dem Koffer. Das wäre jetzt einfach zu schnell und das hätte auch nicht zu dem Charakter gepasst, den man aktuell aufbaut. Klar hat man mit Bray Wyatt Charakter mit dem alten Charakter vieles kaputt gemacht und man hat ihn so ein bisschen begraben. Auf der anderen Seite jetzt die neue Entwicklung, dieses Firefly-Funhouse. Du hast gesagt, ich bin großer Fan davon. Ja, ich mag das sehr, aber ich glaube, Kai ist der größte Fan von uns. Glaube ich, der ist noch ein größerer Fan als ich. Ich finde, das sind nur gute, auf jeden Fall gute Vignetten, die interessant gemacht sind, den Charakter auf jeden Fall wieder auf eine neue Ebene heben. Und man sollte ihn langsam irgendwie im Ring präsentieren. Das glaube ich auch. Man darf nicht mehr diese Firefly-Funhouse-Segmente jetzt ewig ziehen. Man muss ihn präsentieren. Aber ich weiß nicht, ob die WWE jetzt aktuell wirklich schon weiß genau, wie sie ihn zurückholen will. Oder ob sie jetzt einfach nochmal irgendwie auf die lange Bank setzt mit weiteren Segmenten, die ja nicht mehr besser werden können. Da waren echt einige großartige Segmente dabei. Ich bin gespannt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, man kann jeden Wrestler heute irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder zurückbringen, weil generell das Leben, nicht nur das Wrestling, generell im Leben ist alles so schnelllebig geworden. Ich glaube, man vergisst viel schneller und kann irgendwie aus jedem Charakter nochmal was Neues machen. Also verloren ist dieser Charakter nicht. Der muss bald debütieren, der muss bald kommen. Und ich bin gespannt und interessant, was man mit ihm macht. Es ist auf jeden Fall interessant, ein neuer Farbtupfer in den Shows zu haben. Und der würde die Shows bereichern, wenn man ihn so einsetzt, wie wenn man ihn gut einsetzt.
Also ich persönlich genieße noch jedes Segment des Firefly Funhouse. Ich fand jetzt auch die letzte Ausgabe unglaublich cool und creepy irgendwie. Klar, man darf das jetzt nicht über die nächsten 6 Monate ziehen. Irgendwann muss er dann debütieren. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, was dann da passieren wird, wenn er debütiert. Also nicht aus dem Grunde, weil ich Angst vor Bray Wyatt habe, sondern weil ich Angst um Bray Wyatt habe. Weil ich glaube, dass ganz viel, was man jetzt mit ihm machen könnte, gegen das abstinken würde, was man erwartet. Weil wir jetzt inzwischen so eine Erwartungshaltung haben, ne, der muss sofort World Champion werden und keine Ahnung was. Ich muss ehrlich sagen, ich will einen Bray Wyatt derzeit, oder auch wenn er dann debütiert, so weit weg vom Titel, von Koffern, von Lesnar, von allem drum und dran, wie möglich. Einfach, weil ich glaube, dass das jemand ist, der in seiner Persona aktuell so gut ist, dass er das Gold nicht braucht. Und ich glaube, dass das Gold ihm nicht helfen würde, weiter overzukommen. Das ist mein Punkt dazu. Ulrich, wie ist dein Standpunkt hier zu Bray Wyatt? Hätte man ihn schon bringen sollen oder hätte man ihn noch, so wie jetzt auch, ein bisschen abwarten lassen können?
Ich finde tatsächlich auch, wie der gute Tobias hier schreibt, ich hätte auch gesagt Money in the Bank. Hängt natürlich damit zusammen, was bei Money in the Bank, die Lösung war die schlechtest denkbare. Weil einfach, also auch wenn hinten nach Brock natürlich ein paar Auftritte mit dem Koffer hatte, die schon okay waren, aber in dem Moment war es scheiße. Es war einfach nur schlecht. Hätten wir Ali gewinnen lassen, gut, Brock schlecht. Ich finde, Bray Wyatt, eigentlich hätte es genau gepasst. Hätte man den hier so als Knalleffekt neigeschoben, hätte er den Koffer gehabt, raus. Und dann hätte er ja weiterhin, dann hätte er halt jetzt den Koffer, also hätte er so als kuriose Kreatur am Rande hin, nur hast du den Koffer auch noch hätte. Er müsste ja deswegen nicht gleich losrennen und ihn eincashen. Das kann man ja noch Monate hinten ausschieben. Also es hätte seinem Firefly Funhouse ja nicht geschadet, wenn da jetzt in dem Funhouse noch irgendwo ein Koffer rumstehen würde. Ich finde aber eben, also mir geht es jetzt ein bisschen zu. Ich finde, es zieht sich zu sehr hinaus. Ich sehe nichts, wo sich's hinentwickelt, wo er einen natürlichen Widerpart, sage ich jetzt mal, auf den er treffen würde. Und dann wäre natürlich eine Situation gewesen, wie so ein Leitermatch um den Koffer. Da gibt's keine Notwendigkeit für einen natürlichen Widerpart. Da sind ja ein Haufen Leute, die im Ring gestanden, die nicht jetzt aktiv in Fäden gegeneinander waren. Und da hätten wir ihn super nahe schmeißen können, finde ich tatsächlich, und dann wieder rausnehmen und dann ist er halt eine ominöse Präsenz im Hintergrund, nur mit dem Wissen, er könnte wieder jederzeit auftauchen. Momentan wissen wir nur, er hat ein cooles Segment pro Show oder für beide Shows ja eigentlich und das war's. Also das geht mir schon wieder ein bisschen zu lange, ich kriege hier schon wieder Glacier-Gefühle, so ungefähr. Das ist gefährlich, also ich finde, das zieht sich zu lang. Man hätte es gut ziehen können, aber diesen Zwischenhöhepunkt hätte man einbringen sollen. Ich finde, es hätte kein bisschen geschadet und hätte vor allem Money in the Bank massiv geholfen in der Wahrnehmung.
Das auf jeden Fall, das stimmt. Schauen wir mal, wann war Bray Wyatt im Ring, wie auch immer, irgendwo mal wieder eine Halle sehen. Vielleicht schon bei Stomping Ground, das wäre furchtbar. Machen wir weiter. Der Tobias hat noch eine Frage gestellt, auf die ich keine Antwort habe. Und ich bin sehr gespannt, ob vielleicht einer von euch was weiß. Nämlich, wie ist denn eigentlich die Traglast von so einem Wrestling-Ring? Weil bei Super Showdown haben bei der Battle Royale ja mindestens kurzzeitig 50 Mann drin rumgetobt, was ja mindestens 6 Tonnen Gewicht bedeuten würden. Also, ja, anscheinend genug. Ich glaube, da hat WWE auch ordentlich abgesichert. Ich weiß aber nicht, ob es irgendeine DIN oder ob der TÜV da guckt, ob man wie viel das Ding aushält. Ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht nachzuschlagen. Ich habe nichts gefunden. Shaggy, du hast ja schon mal, ich glaube, du hast auch schon mal mit einem Ring aufgebaut, oder? Und auf und wieder abgebaut, zumindest aufbauen lassen. Was glaubst du, wie viel trägt so ein Ding?
Des Öfteren schon, tatsächlich, ja. Also der Ring, den die WWE dann in Saudi-Arabien benutzt hat, der hatte einen Traglast von genau 8,2 Tonnen. Also der hat einen extra keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie viel.
Ich hätte es ja fast geglaubt.
Ich weiß es leider auch nicht. Also ich habe mir nie Gedanken über die Traglast gemacht. Ich habe mir eher Gedanken gemacht, ob man wirklich 50 Mann in einen Ring reinkriegt. Das war eher so meine andere Überlegung, weil die WCW hat ja damals, ich glaube, 60 Leute in 3 Ringe verteilt. Von daher, es war wahrscheinlich ein etwas größerer Ring, aber ich habe keine Ahnung, wie viel so ein, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich bestimmt mal rausfinden, was so ein, zumindest ein normaler Ring, den man nutzt, für einen Traglast hat, aber hier kann ich das nicht beantworten. Aber ich habe euch kurz reingelegt.
Ja, das hat gut geklappt auf jeden Fall.
Waren es nicht sogar 51 Leute, glaube ich? Hat doch mal irgendjemand.
Ja, es waren 51.
Durchgezählt. Selbst das haben sie nicht hinbracht, so ungefähr. Es ist natürlich schon spannend, weil so ein Ring muss ja elastisch sein. Also kann man ja nicht stabil machen bis zum Erbrechen, weil sonst die Leute, die da drauf knallen, sich hinten nach nicht mehr sehr wohlfühlen. Aber es hat ja funktioniert, wie man gesehen hat, ohne dass es auseinandergefallen ist.
Ja, ich musste an diese ECW-Szene denken, wo die ganzen Fans im Ring waren, rumgesprungen sind und dann ist dann irgendwann der Ring umgekippt und in sich kollabiert. Auch nicht schlecht. Dann der Michael H., also ein anderer Michael, fragt, wieso schafft es WWE nicht mehr vernünftige Stables zu etablieren? Als ich angefangen habe, Wrestling zu schauen oder WWE zu schauen, hatten wir das Kabinett von JBL und Evolution, die hatten mehr oder minder jeweils ein ganzes Roster gegen sich. Es war unterhaltsam und es waren war echt einfach Heels zu hassen. Ja, Stables haben wir schon, haben wir noch bei NXT mit der Undisputed Era, aber jetzt zuletzt hatten wir es im Main Roster nicht mehr. Wir haben ja so einen Ansatz mit Shane McMahon, Drew McIntyre und Revival aktuell. Genau, Ulrich, du kicherst schon. Wie siehst du die Stable-Lage derzeit?
League of Nations, habe ich mir gerade gedacht.
Ja.
Tatsächlich, ja, es ist ganz, in NXT funktionieren sie. Auch da wieder, hier das Argument, es ist mehr für Wrestling-Fans, das kann gut sein, aber ich habe ja oft genug gesagt, ich habe Ring of Honor und Co. nie gesehen, ich habe alle 4 Leute vorher nicht gekannt, nur so gelesen, die gibt's und die sind ganz toll und super, aber gut, das hört man anderswo auch. Und Undisputed Era funktioniert prima. Ich glaube auch, Sanity hat ja auf seine Art auch funktioniert, da hat's ja nur nicht einmal nie probiert, sie im Main-Roster in irgendeiner Form überhaupt mal auftauchen zu lassen. Und ich meine, Imperium scheint jetzt auch auf dem Weg zu sein, funktionieren zu können. Und British Strong Style. Also, es geht in den Nicht-Hauptshows. Keine Ahnung, warum sie es da nicht versuchen. Wobei, es gab 2 Stables, die bei den Frauen. Aber die natürlich auch nicht funktioniert haben, weil einerseits Paige verletzt, andererseits waren natürlich die anderen teilweise irgendwelche Call-Ups, die ich nicht mal bei NXT mit ihnen gesehen habe, gefühlt. Und dann sind sie plötzlich im Main-Roster. Und der Riot Squad war ja von vorne weg als Opfer inszeniert, warum auch immer. Ist eine gute Frage, ja. Also ich glaube, es würde schon funktionieren, wenn man es vernünftig versuchen täte und die Leute, wie soll ich sagen? Ich meine, Shield hat man ja auch ohne größeren Stress aus NXT rüberholen können. Das hat funktioniert. Das ist eine gute Frage. Ich habe keine sinnvolle Antwort drauf. Aber der Stable jetzt um Shane, wenn man ja so will, jetzt ist ja auch die Dings, Himmel, Flips, No Flips, Just Fists, Revival. Revival sind ja jetzt ja auch im Dunstkreis angekommen,
das meine ich
ja. Was ich jetzt auch irgendwie deprimierend finde, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, aber das wirkt auch so hingewürfelt, irgendwie hat keine Struktur, es sind halt, Shane hat ein paar Lakaien, aber die für sich halt einfach nicht zusammenpassen in irgendeiner Form, da stimmt die Chemie nicht. Finde ich.
Ja, genau. Ich glaube, genau das ist das die große Kunst beim Stable. Du musst ungefähr wissen, wen du da in deinem Roster hast und du musst dann wissen, wie du die präsentieren kannst. Shaggy, scheitert das Etablieren von Stables derzeit einfach an der grundsätzlichen kreativen Ratlosigkeit von WWE?
Ja, Ganz klar, ja, das auf jeden Fall. Aber man versucht ja auch nicht, Stables im Moment zu etablieren. Also es gibt ja jetzt, das schon Shane McMahon ist ja jetzt eine Gruppierung um Shane McMahon gebaut, einfach nur aufgrund der Storyline. Das wird kein langfristiges Stable sein, ganz sicher nicht. Und alles andere scheitert sicherlich an den grundsätzlich schwachen Stories der WWE. Man, wenn man wieder versucht, Stables aufzubauen, ich bin Fan von Stables. Ich würde mich freuen, dass es, wenn wir mal wieder ein wirklich starkes Stable sehen, was gut aufgebaut ist. Ich mochte die White Squad. Ich weiß nicht, was Ulrich gegen die hatte. Die waren doch eigentlich ganz cool.
Nein, ich habe nichts gegen die. Die waren bloß Opfer.
Ja,
die waren
halt das stimmt. Einfach
Opfer. Ich meine, bei jemand an Ronda zu verheizen, das lasse ich mir nur eingehen, weil die ja Superfrau war, in Anführungszeichen. Aber auch gegen, ich meine, Natalia doch auch, wobei da die Geschmacklosigkeit mit Jim Neidhart, das kann man auch streiten. Gut, es ist Wrestling, ich weiß schon, aber fand ich auch nicht so geil. Gefühlt war, immer wenn die im Ring standen, sind sie verprügelt worden. Inklusive, ich meine, bei Liv Morgan und Sarah Logan lasse ich es mal noch eingehen, aber eine Ruby Riott ist ja genauso abquatscht worden von allen. Also da war ich, es ist nicht, dass ich sie nicht mochte, sie sind bloß einfach, hatten keine Wirkung, weil sie einfach zu schwach inszeniert.
Ja, weil sie auch einfach nicht gut aufgebaut werden. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, wir werden irgendwann wieder ein Stable sehen. Shield wurde jetzt nicht aus NXT hochgebracht, die hat man erst im Hauptroster gegründet. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall es schaffen, irgendwann wieder ein cooles Stable zu sehen. Das Kabinett, was hier angesprochen hat, das war jetzt auch nicht wirklich das coolste Stable, sagen wir mal so. Das war vielleicht die, Anfangszeit.
Alter, die Bashams.
Die Anfangszeit von Michael möglicherweise. Und da wirkt sowas nochmal cooler. Aber eigentlich, im Nachhinein betrachtet, war das Kabinett jetzt auch nicht viel cooler als die League of Nations oder keine Ahnung, oder das großartige Stable Sheamus, Cesaro und Big Show für 2 Wochen.
Ey, sag nichts gegen Orlando Jordan, als was war er damals? Commissioner, weiß irgendwas? Ich weiß es nicht mehr.
Naja, ich mochte dieses Kabinett ja auch, aber so richtig cool war es jetzt auch nicht. Aber so ein Stable wie Evolution, das ist ja ein Stable, was wirklich Stars hervorgebracht hat. Man hat damals den Wrestler der Vergangenheit mit Ric Flair, einen Wrestler der Gegenwart, den Star Triple H und 2 noch nicht so große Namen in ein Stable gepackt und hat die beiden anderen so aufgebaut, dass es Topstars waren. Ein Randy Orton ist ein Superstar, ein Batista ist ein Riesenstar geworden, auch ein Megastar in Hollywood. Also von daher, da hat man es geschafft. Man kann Stables nutzen, um Stars aufzubauen. Und ich finde eigentlich die Idee, die wir vorhin schon mal hatten, John Cena als Kopf eines Stables zu setzen, vielleicht gar keine so schlechte Idee.
Ich finde auch, Cena wäre auch, man müsste ihn dann mal wresteln lassen. Ne? Ich finde grundsätzlich bei WWE, sie könnten mit Managers eigentlich wieder was vernünftig machen. Besser. Ich meine, es gibt ja eine Handvoll, wenn man so will, Page. Ja, gut. Und Drake Maverick für AOP, das war natürlich ein Fehlgriff, weil nicht, dass ich was gegen Drake Maverick hätte, kein bisschen. Ich finde den cool irgendwo auf seine Art, aber da wäre halt ein Paul Ellering, hätten sie behalten sollen. Der hat ja nicht einmal was gesagt und hat trotzdem gewirkt. Also ich finde, dass hier ein Stable auch mit einem vernünftigen Sprachrohr, was nicht Paul Heyman heißt, der ist halt ein Brock-Guy und man hat ja gesehen, dass er Cesaro auch nichts gebracht hat und Curtis Axel doch auch mal, oder? Ja. Ja. Also ich finde ein bisschen, dass der Manager ist ein bisschen verloren gegangen. Ich finde, der könnte natürlich erstens das und zweitens Zusammenhang mit dem Stable, der dann quasi die Leute abrundet, vernünftig nach außen hin präsentiert. Das wäre auch noch ganz cool. Aber vielleicht kommt es ja auch wieder. War doch irgendwie, dass ein Robbie E. ist doch jetzt auch ein Manager. Und Hartley, wie auch immer er jetzt heißt. Ich habe es vergessen.
Ja, nee, genau, die haben ja auch alle nochmal Namenänderungen. Ich habe auch gerade den Namen Robbie E. im Kopf gehabt und dann fiel mir nicht mehr ein, der heißt doch jetzt wie sein bürgerlicher
Name. Ja, Robbie, also aber eben, vergessen. Der ist nur einigermaßen, das ist übrigens, man erlaube mir diese ganz kurze Abschweife jetzt, dieses Newcomer-Turnier, wo sie jetzt bei NXT angekündigt haben, ich finde das absolut bizarr, ich nehme hier 8 Leute, die noch nie zu sehen waren, die aber viele Leute kennen, aber mit anderen Namen, das fände ich ultra verwirrend und vor allem wundert mich auch, dass jetzt wieder plötzlich die große Umbenennungsorgie losgeht. Gerade. Auch bei Leuten, die so Mittel etabliert, auch der Punishment Martinez, den ich jetzt nicht kenne, aber den Leute kennen, der heißt jetzt wieder anders. Aber ein Matt Riddle und diverse andere in der letzten Zeit, die haben ihren Namen behalten. Gut, Matt Riddle ist jetzt wieder ein Sonderfall für sich wahrscheinlich. Aber ich würde halt auch sagen, man müsste die Leute besser ich würde andere Namen behalten, aber egal, jedenfalls, um den Bogen wieder zu kriegen, Manager, mehr.
Manager, genau. Robert Strauss heißt der gute Robbie E. eigentlich aktuell, nur so nebenbei. Egal, auf jeden Fall, ich wäre auch dafür, ich bin auch ein großer Fan von Stables, da muss man aber eben sich auch ein bisschen Gedanken drum machen und die Leute müssen zusammen passen, vielleicht kommt das wieder. Dann kommt hier die nächste Frage, wieso wollte man Baylor erst, also Finn Baylor, erst groß rausbringen und ihn nach seiner Verletzung und hat ihn dann nach seiner Verletzung komplett zugunsten von Roman Reigns und Brock Lesnar verheizt. So, also quasi dieser Abstieg eines Finn Balor, der ja wirklich auf dem absoluten Posten im Main Event gewesen ist, erster Universal Champion und so weiter und so fort, und dann ja quasi jetzt doch irgendwo in der Midcard versackt ist. Woran liegt das? Das ist, ich finde, auch eine interessante Frage, aber ich glaube, man hat da auch einfach dann auf andere gesetzt. Er hat wirklich zu einem ungünstigen Zeitpunkt diese Verletzung erlitten, und da musste man umplanen quasi, und man weiß ja, wer da im Hintergrund die Strippen zieht. Ich glaube, da waren auch nicht alle so die größten Befürworter eines Finn Balor. Ulrich, wie siehst du hier die Akte Finn Balor?
Ja, das trifft es eigentlich genau. Die Verletzung war halt einfach saudumm in dem Moment. Und dann war der Zug abgefahren, weil dann halt die Richtung wieder war große Larger-than-Life-Personen. Ich habe mit Finn Balor irgendwo, der springt bei mir nicht völlig über. Ich kann die Skepsis verstehen. Ich habe so gegen seinen In-Ring-Performance gibt's nichts zu sagen. Aber der wirkt für mich einfach nicht eine Figur, die als Flaggschiff funktioniert. Auch es klingt so schlecht, wie ich sage, der hat auch Persönlichkeit. Kevin Owens war monatelang Champion und war halt ein Arschloch, ein Feiges, in Anführungszeichen. Aber ein Kevin Owens am Mikro, der gibt mir wesentlich mehr wie ein Finn Balor. Und ein Finn Balor, gut, er hat einen Demon. Den Demon, da habe ich auch mein Problem. Muss ich hier kurz fragen, bevor ich was falsch sage. Dieses sehr cartoonhafte Fletch, was er in Saudi-Arabien hatte, das war doch bisher nicht so, oder?
Nee, das war bisher nicht so. Da hat sich Kai in der Review ja auch drüber
mokiert. Ja, war furchtbar. Nein, also für mich ist, ich weiß nicht, also es war ein mutiges Experiment, was hätte funktionieren können, wenn er sich halt nicht verletzt hat, und danach zu sagen, jetzt, wenn er wieder fit ist, probieren wir es einfach wieder, da war die Zeit halt einfach vorbei. Das ist halt sehr dumm gelaufen für ihn, anders kann ich es nicht sagen.
Shaggy.
Ja, er ist mit großen Vorschusslorbeeren gestartet, er war kurzzeitig das Aushängeschild von NXT, und man hat gedacht, das könnte der nächste Superstar sein, aber ich glaube, ganz ehrlich, vielleicht mache ich mich unbeliebt, aber man hat ihn überschätzt. Also ich mag Finn Balor sehr, er ist ein großartiger Wrestler und grundsympathischer Kerl, und ich glaube, wenn man ihn sieht, dann muss man ihn irgendwie auch mögen, aber er ist, wie Ulrich auch schon gesagt hat, kein Superstar. Das ist keiner, der die Liga tragen kann. Ich glaube, da fehlt ihm einiges, das würde ich jetzt im Moment mal sagen, und auch der Charakter entwickelt sich überhaupt nicht weiter. Ich fände es mal spannend, ihn mal als Heel sehen zu dürfen. Das wäre interessant, wie er dann agieren würde. Vielleicht irre ich mich auch, und vielleicht kann man wirklich auf ihn bauen. Aber ich glaube, so damals hat man ihn einfach, ja, man hat ihn größer eingeschätzt, als er eigentlich letzten Endes ist als Charakter, glaube ich. Aber warten wir es ab.
Schauen wir mal, ne? Also auf jeden Fall, wie gesagt, die Verletzung kam natürlich dazu echt zum schlechtesten Zeitpunkt, um es mal so zu sagen. Ich bin auch inzwischen so ein bisschen, ich sehe ihn ganz gern im Ring, aber ich kann auch Ulrich verstehen, der sagt mir, bei mir springt der Funke nicht ganz über, weil auch oft ist es ja wirklich so, dass das sehr ähnlich, die Matches sind sehr, sehr ähnlich ganz oft, und das stört natürlich auch so ein bisschen. Dann kommt noch eine Frage hier vom guten Michael H. Was haltet ihr von Dolph Ziggler? Meiner Meinung nach ist es ähnlich wie mit Cody zu WWE-Zeiten, ein gutes Gimmick oder eine Story und er wäre ein Star. Und er findet, dass die Eifersuchtsgeschichte aktuell mit Kofi Potenzial hat. Mein Kommentar zu Dolph Ziggler ist, der ist bei mir leider durch. Also das muss ich leider sagen, da fehlt was. Die Geschichte mit Kofi überzeugt mich aktuell auch nicht. Klar, das ist okay alles, aber irgendwas fehlt da. Und Dolph Ziggler hatte zu viele beinahe Durchbruchsmomente irgendwie und Durchbruchsmomente, die nicht durchgezogen worden sind, als dass ich da noch mal komplett auf den Wagen ausspringen würde. Shaggy.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass man die Zeit sehr schnelllebig ist und man eigentlich jeden Wrestler, mit dem es mal verbockt hat, sicherlich auch wieder aufbauen kann. Und die Leute vergessen schneller als früher, und man könnte aus jedem Wrestler, mit dem man es vielleicht schon verbockt hat, den man auf dem Höhepunkt schon hatte und dann aber den Schritt nicht weitergegangen ist, sicherlich, dann war er nicht mehr hot. Das könnte man schnell umdrehen mit einer guten Storyline und aus jedem einen Star machen. Habe ich vorhin schon gesagt, aber ich möchte das jetzt revidieren, nicht mehr mit Dolph Ziggler. Ich glaube, der ist wirklich drüber. Jetzt, wo ich den Namen Dolph Ziggler lese, nee, der ist drüber. Das geht einfach nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass er ein Star-Potenzial hat wie ein Cody. Ich glaube, da liegen tatsächlich noch Welten dazwischen. Er ist ein grundsolider Wrestler. Er ist ein Typ, den man auch ja früher mal wirklich gerne gesehen hat und der wirklich gut im Ring ist. Aber irgendwie habe ich mich an dem wirklich sowas von satt gesehen. Ich weiß nicht.
Das ist auch mein Problem. Satt gesehen trifft es da sehr, sehr gut. Der müsste schon einen extremen Wandel durchmachen, dass ich den noch mal interessant finden würde. Ulrich, deine Meinung zu Dolph Ziggler? Wir sind hier auf dem Endspurt. Wir haben noch fünf Hauptfragen hier.
Endspurt, sagt er. Der war gut. Ich finde momentan tatsächlich, es klingt vielleicht blöd, aber irgendwie ein frischer Wind ein bisschen. Ich fand dieser Twist jetzt mit diesem Ultra, es sollte, ich hätte es sein sollen. Ich, nicht du. Das war, es baut halt, es das fügt sich halt auch gut ein in die, er ist auch ewig lang dabei wie ein Kofi und hat auch schon viel erlebt, wobei er hat ja auch vieles gewonnen. Er war ja auch mal World Champion, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Das stimmt.
War das nicht da mit dem Double Turn mit Alberto Del Rio? Wo er sich dann die Gehirnerschütterung eingefangen hat. Das war auch so ein Moment.
Genau.
Das war auch ganz saudummer Moment, da hätte es vielleicht die nächste Stufe geben können, wenn er nicht zeitweise ausgenockt gewesen wäre, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde ihn jetzt gerade wirklich gut. Also ich finde, dass seine Promos, die er gerade liefert, auch wirklich gut passen. Ich fand auch die Idee, ihn mit Drew McIntyre zu koppeln, als Drew als sein Bodyguard, das war für beide besser wie das, was Drew jetzt hat, auf jeden Fall. Dauerhaft schwierig, mir das vorzustellen. Ich finde so immer wieder so, wie jetzt, für ein paar Wochen, so, ich sag mal ganz dumm, wie ein Jericho für Arme, geht der. Wenn er jetzt dann in 4 Wochen wieder weg ist und dann sehe ich wieder 6 Monate lang nicht, ich werde ihn nicht vermissen, aber wenn er dann wieder so aufpoppt, wie hier in dieser Funktion, finde ich es gar nicht schlecht. Aber, mei, ist halt jetzt mein Empfinden.
Ja. Gucken wir mal, wie das da weitergeht. Also für mich und Shaggy ist er durch. Bei Ulrich ist da ein bisschen freizügiger, großzügiger. Der Jörg fragt noch via Facebook, was meint ihr, wie hätte die Karriere vom Ultimate Warrior verlaufen können, wenn er sich nicht permanent mit Vince McMahon zerstritten hätte? Ich weiß gar nicht, Ulrich, hast du den Warrior noch live als Wrestling-Fan gesehen?
Ich glaube, ich habe ihn damals ein bisschen wahrgenommen und fand ihn damals schon, selbst in der damaligen Zeit, zu eindimensional, dass er mich in irgendeiner Form interessiert hat.
Okay, dann übergebe ich gleich an Shaggy.
Ja, lieber Olaf, ich weiß, du bist der größte Ultimate Warrior-Fan. jetzt musst du stark sein. Sagen wir es mal so, also ich bin auch ein großer Warrior-Fan. Ich mochte ihn damals sehr, einer meiner absoluten Lieblinge, auch im Nachhinein betrachtet. Aber man muss, glaube ich, sagen, bei ihm war auch noch mehr Schein als Sein. Er ist ein großartiger Charakter, er war nie ein guter Wrestler. Er hat optisch was hergemacht, er hatte Charisma, aber er war auch ein bisschen crazy. Und ich glaube, wenn er sich vielleicht nicht so oft mit Vince McMahon zerstritten hätte, hätte er sicherlich eine längere Karriere in der WWE gehabt und vielleicht wäre dann auch offensichtlicher gewesen, dass er nicht der größte Star ist, den man jetzt so in so einem Kultcharakter, den man so in ihm gesehen hätte. Ich glaube, er hätte nicht das gleiche Standing, was er jetzt hätte, wenn er durchlaufen bei der WWE gewesen wäre. Das würde ich jetzt leider so sagen, obwohl ich ein Fan bin. Aber ich glaube, vielleicht hat er im Endeffekt Glück, dass er sich mit Vince McMahon zerstritten hat, weil so ist sein Name auch immer noch größer und auch eine Daniel Warrior profitiert ja davon auch noch.
Ja, tatsächlich bin ich da komplett bei dir. Ich meine, auch wenn mein Kinderherz am Ultimate Warrior hing, ganz schlimm, so muss ich aber trotzdem sagen, ich glaube auch, dass der weit weniger besonders gewesen wäre, wenn ich den von, keine Ahnung, 1990 bis 1996 nonstop im Ring gesehen hätte. Ich glaube, da hätte es ganz viel verloren. Ja, die wenigen Matches, die er bestritten hat, die waren dadurch besonders. Die wenigen großen Momente, die er gehabt haben, waren dadurch genauso besonders. Ich glaube, dass er, wie Shaggy gerade schon gesagt, ich glaube, dass tatsächlich dieser Mythos-Status vom Warrior drunter gelitten hätte, wäre er dauerhaft dabei gewesen. Ändert aber nichts daran, dass das damals mein Kindheitsheld gewesen ist. Dann fragt die Mathe ist heilig via YouTube. Was wäre gewesen, wenn der Undertaker damals zur WCW gewechselt wäre? Hätte sich die WCW retten können und wäre der Undertaker wie so viele vor ihm untergegangen? Und welche Matchups hätten euch da interessiert? So, also wir sprechen jetzt so Monday Night War-Zeiten. Da ist Ulrich jetzt leider, glaube ich, auch raus gerade, oder?
Ziemlich. Ich meine, ich weiß natürlich, wer der Undertaker ist. Völlig überraschend. Aber ich weiß auch, dass er zwischendurch natürlich Biker-Taker war. Also so sehr habe ich das schon mit noch bekommen. Aber ich kann jetzt nicht einordnen, welche Phase seiner Karriere jetzt hier der Moment war. Und da bin ich ein bisschen raus. Ich glaube, dem Undertaker hätte es nicht geschadet. Um das kurz zu fassen, die WCW keinen Schimmer.
Ich glaube, das hätte dem Undertaker sehr, sehr geschadet. Und ich glaube, der Undertaker wäre untergegangen. Und ich glaube, auch die WCW hätte er nicht retten können. Aber es wären ein paar interessante Kampfpaarungen vielleicht rausgekommen. Gegen Mortis zum Beispiel, gegen Glacier.
Gegen Sting, ganz klar. Also nur das Match gegen Sting hätten wir sehen wollen. Und das, was Olaf gesagt hat, der Undertaker wäre mit der WCW damals untergegangen, ihm jetzt geschadet und der WWE jetzt auch geschadet, weil er ein wichtiger Charakter in der Zeit einfach im WWE-Fernsehen war. Das gut so, wie es war, seien wir froh, dass er da nicht hingewechselt ist. Das hätte nur Verlierer gegeben.
Ja, deswegen. Also das ist wirklich gut, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also deswegen, gegen Sting, ja, gegen Mortis auch, muss ich ganz ehrlich. Gegen Wrath vielleicht auch noch und gegen Ernest the Cat Miller und den Maestro. So, gegen Quiwi auch, genau. Und schon wieder so eine alte Frage, haben wir jetzt ja auch noch von die Matthias Heilig bekommen, nämlich, wie würde ein Brian Pillman heutzutage im Wrestling funktionieren? Hätte er eine Chance? Ich mochte ihn übrigens sehr. Und da hast du nämlich was mit dem Shaggy gemeinsam.
Ja, ich mag ihn auch sehr. So, nein, es ist tatsächlich, ich weiß nicht warum, er war nie mein Lieblingswrestler zum bestimmten Zeitpunkt. Ich mochte ihn immer sehr, aber so im Nachhinein betrachtet ist er mein Lieblingswrestler von allen tatsächlich. Ein Brian Pillman, großartiger Wrestler, leider zu früh von uns gegangen, aus dem hätte auch noch eine ganze Menge werden können. Und ich glaube, dass ein Brian Pillman heutzutage weitaus besser funktionieren würde als damals. Das ist die Wrestler sind nicht mehr so groß. Das war ja sein Problem damals, dass die Wrestler damals viel größer waren als er und er einfach dadurch nicht im Main Event Picture mitspielen durfte. Aber heutzutage ist es nicht mehr so. Das wäre ein krasser Main Eventer, das wäre jemand, der großartige Matches abliefern könnte, tolle Interviews geben konnte, charismatisch ist, das könnte zu unserer heutigen Zeit auch ein Star sein, der wirklich eine Liga trägt, perfekter Heel, der aber auch sicherlich als Face auch funktionieren könnte. Von daher, ja, es wäre geil, wenn er da wäre, der würde eine Liga tragen können, glaube ich tatsächlich.
Ulrich, hast du eine Meinung zu Brian Pillman?
Ich habe ihn ein bisschen mitbekommen. Ich weiß, dass ich ihn ab und zu gesehen habe. Ich habe natürlich diverse Sachen gelesen. Die Bookerman-Geschichte, weiß man ja. Dann was war das? Mit wem war das mit der Pistole? Mit Steve Austin?
Yes. Ja,
ganz, ganz kontroverse Geschichten. Und dass er natürlich durch irgendwie die Knöchelverletzung war es, glaube ich, gell? Dass ja. Da sein Stil gelitten hat, dass er nicht mehr der Highflyer war. Aber eben auch, was Shaggy gerade gesagt hat, ich sehe, so, was ich von ihm in Erinnerung habe, würde in die heutige Zeit vielleicht nicht unbedingt in der WWE, aber genug Optionen zu haben, wo er wirklich prima funktionieren hätte können. Also da, der wäre eigentlich, ja, der hätte heute sich super eingeführt. Also ein Warrior überhaupt nicht, um das auch nochmal kurz aufzugreifen. Das ist ein Relikt seiner Zeit, der würde heute gar nicht in keinster Weise irgendwie funktionieren, meiner Meinung nach. Aber ein Pillman schon.
Das glaube ich auch. Der war ja auch clever, der war gut am Mikrofon, der konnte sich gut präsentieren, der wusste, wie er seinen Charakter porträtieren sollte. Ich glaube, dass er super funktionieren würde und ich sehe den bei sowas wie sowohl bei WWE könnte ich mir vorstellen, wenn er da ein bisschen Freiheiten hat und vor allem aber auch bei sowas wie All Elite, glaube ich, könnte super funktionieren und diese Persona gut darstellen. Und bei New Japan hat er natürlich auch ein paar Leute, die da super gut reinspielen können. Ich habe gerade die ganze Zeit mir so ein Matchup zwischen Naito und Brian Pillman vorgestellt. Das fände ich schon richtig
geil. Auf jeden Fall. Ich will nur mal ganz kurz was dazu sagen, Olaf. Und zwar, AEW hast du gerade angesprochen. Wir werden ja in Chicago Ende August ein Main Event haben, wo ich jetzt mal sagen würde, da steht auch Brian Pillman im Main Event. Ist es nicht so, dass John Moxley und Kenny Omega, wenn man die übereinander legt, Brian Pillman ergeben?
So ein bisschen,
absolut.
Ja.
Absolut.
Zumindest optisch.
Absolut. Auch was das, ja, auch John Moxley ist ja auch vom Charakter so ein bisschen wie Deck die Loose Cannon. Also das passt schon. Wenn man die beiden übereinander legt, hat man Brian Pillman, liebe Hörer. Wenn ihr Brian Pillman noch nicht kennt, verfolgt mal seine alten Matches, das lohnt sich wirklich.
Ja. Hatten wir auch schon das eine oder andere beim Match of the Week. Und wir hatten auch die Helden aus der zweiten Reihe, hatten wir auch schon bei Brian Pillman. Also da auch gerne reinhören. Weiter geht's. Der Kollege Yesman Punk fragte bei Twitter, war WWE 2004 besser als heute? Einmal so der Rundumschlag. 2004, WrestleMania 20 um den Dreh. Chris Benoit als Champion, Randy Orton später als jüngster Champion, all das gab's. Ulrich, hast du da Erinnerungen dran? Ich muss dich leider wieder fragen, weil
nein. Kein bisschen, um ganz ehrlich zu sein. Ich würde einfach, ohne es jetzt wissen zu sagen, bei den Männern wahrscheinlich nicht, bei den Frauen, Moment, bei den Männern gut möglich, bei Frauen ganz sicher nicht. Ich glaube nicht, dass das Frauenwrestling bis vor 3-4 Jahren in der WWE in irgendeiner Form hätte besser sein können, außer man mag sehr leicht bekleidete, gut aussehende, vollbusige Models, aber die kann man anderweitig sehen. Ja, da muss ja nicht Wrestling für schauen. Also ich meine, hässlich, da kann man ganz viel falsch sagen. Hässlich müssen sie ja heute ja immer noch nicht sein, aber es gibt genug, ist die Bandbreite da, auch eben diese Woche der NXT UK Battle Royale, da waren so viele verschiedene Körpertypen dabei, die aber alle reingepasst haben und alle auf ihre Art gut waren. Und damals war halt alles so Schablone und sie waren halt alle schlecht. So.
Also, ich erinnere mich noch an WrestleMania 20 und ich glaube, da gab es als eines der Damen-Matches war das Playboy Bunny Pillow Fight oder sonst irgendwas hieß das damals. Also schwierig. Ich meine, was Ulrich sagt, stimmt natürlich so grundsätzlich. Also bei den Männern war es auf jeden Fall besser. Wir hatten die Hochzeit eines zurückkehrenden Shawn Michaels, wir hatten einen Triple H damals, wir hatten einen Randy Orton, der damals aufgestiegen ist mit einem schwierigen Babyface-Turn damals. Aber trotzdem, das war schon ein gutes Jahr. Da haben auch Chris und ich letztens noch drüber gesprochen. Jackie, wie ist deine Erinnerung an 2004?
Na, sagen wir mal so, also die Frage war ja nicht, war Wrestling der Herren 2004 besser als heute? War das Wrestling der Damen 2004 besser als heute? War das Roster besser 2004 als das Roster heute? Die Frage war WWE, also ich habe schon gesagt, dass das beste Roster, das die WWE je hatte in ihrer Geschichte. War WWE 2004 besser als heute? Ja, WWE war immer besser als aktuell heute, weil, klar, es gab viel schlechtere Storylines, als es heutzutage gab. Es gab schlechtere Matches, es gab alles 2004, aber auch in den anderen Jahren, was auch schlechter war als heute. Aber es gab noch nie eine Zeit, in der die WWE so langweilig war wie heute. Und das ist das Schlimmste. Klar, kann man sich mal aufregen, findet irgendwas nicht gut, findet was anderes richtig gut, aber dass man den Großteil des Produktes langweilig findet, das gab es so noch nicht. Und das ist heutzutage so. Und deswegen war die WWE zu jedem Zeitpunkt besser, als es heute ist.
Ja, wahrscheinlich ist das sogar.
Ich finde, es ist.
Eddie Guerrero als Champion hat man damals.
Es ist ein bisschen schwierig. Ich meine, grundsätzlich stimmt es ja eigentlich. Das Problem ist nur, dass WWE als, je nachdem, wie man es auffasst, reden, wenn wir nur vom Main Brand reden, ja, nehmen wir den Konzern an sich. Es gibt so viele Spielarten, die halt alle auf dem Network stattfinden, die aber in sich so richtig gut sind. Aber natürlich halt eben unter Ausschluss der großen Öffentlichkeit stattfinden. Sei es jetzt NXT UK, normales NXT, 205 Live ist ja, wenn man Cruiserweights mag, auch wirklich gut. Da kann man ja, glaube ich, sagen, die sind wirklich gut. Aber es ist halt nicht das WWE, das nach außen wahrgenommen wird. Da, ja.
Ja, es ist eben, wenn man jetzt einfach nur quasi das vergleicht, was quasi bei beiden in beiden Zeiten da ist, dann ist es einfach so, das war 2004 schon deutlich besser. Der Danny fragt noch, das ist so eine Frage, die ist übrig geblieben, ich wusste nicht, wo wir die einsortieren sollten. Danny fragt, aus welchem Stoff sind eigentlich die Klamotten der Wrestler, die reißen? Ja, wohl kaum. Shaggy, du als alter Modedesigner.
ja, ich kenne mich leider mit sowas nicht, habe mich mit sowas noch gar nicht beschäftigt. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß, dass schon Sinas Hose aus Jeansstoff ist. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Stoff nennt, das weiß ich leider gar nicht. Kann ich nicht sagen.
Ich weiß das auch nicht, aber das Ding ist, es gibt ja da wirklich spezielle Schneider für und die benutzen dann eben auch wirklich dann entsprechenden Stoff und vernähen die teilweise auch doppelt und dreifach, damit es eben nicht reißt. Das ist ja gerade bei, also nicht nur bei den Herren, aber bei den Damen ja umso notwendiger und teilweise tragen die ja dann auch noch mehrere Butzen übrigens übereinander, wenn man mal genau hinschaut, also um auf Nummer sicher zu gehen. Also Ulrich, ich gehe davon aus, dass du jetzt auch noch nicht in den Laden gegangen bist.
Nein, und aber es sind natürlich instabile Moleküle, wie bei Marvel auch.
Was?
Ja, zumindest bei Marvel, bei DC weiß ich es nicht, da gab es immer Reed Richards von den Fantastic Four, so. hat die instabilen Moleküle erfunden oder entdeckt und hat dadurch, und das sind quasi, das ist die Basis von allen Superheldenklamotten, die ja auch immer beim größten Stress relativ ganz bleiben. Deswegen ein fantastischer Gag, den ich jetzt durchs Erklären total gekillt habe, weil er wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob unstable Molecules oder und dann halt auf Deutsch, wie auch immer.
Das ist so wie die Hose vom Hulk, die immer mitwächst, wenn er mutiert.
Genau, das ist, der Punkt ist auch, gerade bei den Frauen natürlich, denke ich mir auch immer, ich weiß gar nicht, wie hartnäckig diese doppelseitigen Klebebänder bei denen haften müssen, dass da so selten irgendwelche Ausschnittsmalheurs passieren. Weil, ob das so angenehm ist, wenn man sich so Zeug drauf tackern muss, damit auch der Bikini hängen bleibt, so ungefähr. Klingt schon auch fies. Aber offensichtlich passiert es ja wirklich selten.
Ja, das stimmt. Also das, wie gesagt, ich weiß auch, dass da sehr drauf geachtet wird, dass da wirklich alles fest ist. Und wie gesagt, da wird auch mehrlagig gearbeitet. So, wir sind durch mit dem Hauptfragenblock. Jetzt haben wir noch einen Nebenfragenblock. Der ging nämlich um das Persönliche. Also wir haben natürlich auch so ein paar Fragen gehabt, die gingen an uns im Speziellen, an das Projekt Headlock und so weiter und so fort. Und da quatschen wir dann jetzt noch drüber. Und den Block haben auch die anderen natürlich. Also die anderen haben andere normale Wrestling-Fragen, während wir beide Gruppen hier diesen persönlichen Blog haben. Und wir fangen einfach mal mit dem Daniel, der hat uns bei Facebook geschrieben und er fragt, was macht ihr hauptberuflich und wie lässt sich das mit dem Podcast vereinbaren? So, wer will anfangen? Ulrich, komm, fang mal an.
Ja, was mache ich? Ich meine, ist ja theoretisch bekannt, wenn man sich gewillt ist zu googeln. Ich arbeite als hauptberuflich für eine Videospielzeitschrift und schreibe über Videospiele, was durchaus Zeit auch in Beanspruch nimmt, weil Spiele dauern halt eine Weile. Aber ich habe sonst nicht allzu viel, wo ich mache, wo man sich von der Couch wegbewegen muss. Deswegen hätte ich die Zeit, also ich bin ja auch, ich beschränke mich ja freiwillig auf relativ überschaubare Menge Wrestling in der Woche oder im Monat. Deswegen geht das schon und ich organisiere mich halt so. Wenn jemand fragt, hast du heute Zeit für einen Podcast, habe ich die halt auch meistens, wenn ich sie haben will. Und ja, für mich geht das so ganz gut.
Shaggy, du machst ja auch mehr als einen Podcast. Ich meine, Ulrich macht auch noch Kernspieler nebenbei, um das hier nochmal unterzubringen. Du machst ja auch noch die Giganten nebenbei, um das auch hier unterzubringen. Shaggy, wie kommt das mit deinem Job zusammen?
Naja, also ich bin hauptberuflich Eventmanager, Konzertveranstalter und Kulturveranstalter. Das ist mein Hauptjob. Eigentlich habe ich soziale Arbeit studiert, Sozialpädagoge eigentlich, aber bin direkt habe als DJ bei der Firma angefangen, wo ich jetzt auch als Eventmanager arbeite. Arbeite auch als DJ weiterhin noch relativ erfolgreich. Größere Veranstaltungen nur noch, aber auch so, das sind so 30, 40 Veranstaltungen im Jahr, die ich dann auch noch als DJ auflege. Bin auch noch Clown, Schauspieler und Impro-Theaterspieler und habe noch eine andere Theatergruppe und mache Podcasts nebenher noch. Und ich habe sicherlich noch irgendwas vergessen. Das lässt sich sehr schwer vereinbaren, aber gleichzeitig auch irgendwie ganz gut. Schwer ist es immer mit der Terminfindung. Wenn Olaf und ich alleine Podcasts machen oder ich mit Markus, mit dem ich auch die Giganten mache, alleine Podcasts mache, da sind wir manchmal relativ flexibel, dass wir auch mal vormittags oder morgens tatsächlich tapen können, weil in meinem Job muss ich nicht immer im Büro sein. Da kann ich auch mal sagen, so, ich habe jetzt eh so viel Überstunden, ich komme heute erst um 12 ins Büro oder um 11 oder so, dann passt das schon. Und wenn man aber tatsächlich sowas koordiniert wie mit mehreren Leuten, gerade bei Headlock, wenn wir mal zu dritten Podcast aufnehmen müssen, ist es oft schwierig, das einen gemeinsamen Termin zu finden, weil nachmittags ist es bei mir oft mit oder abends mit Proben oder anderen Auftritten immer auch irgendwie ganz schwierig. Also es funktioniert, aber es ist nicht immer einfach mit der Terminfindung.
Ja, ich bin ja Kollege vom Ulrich. Ich schreibe ja auch gelegentlich für die Kollegen von der M-Games, wenn sich's ergibt. Ich bin freier Redakteur, Journalist und schreibt dafür diverse Video- und Computerspielmagazine, das wissen ja einige. Und wie lässt sich das mit dem Podcast vereinbaren? Ich glaube, Headlock funktioniert nur, weil ich Freiberufler bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn ich einen festen Job hätte, würde ich das in der Fluktuation, die wir es jetzt aktuell machen, glaube ich, nicht schaffen, weil ich dadurch, dass ich frei arbeite, relativ flexibel in meiner Zeitfindung bin, wie Shaggy gerade schon richtig gesagt hat. Ne? Dann machen wir mal einen Podcast um 9 oder manche können dann erst abends um 7 oder manchmal, wir hatten auch schon Podcasts, die wir irgendwie mittags aufgenommen haben. Also dadurch bin ich relativ flexibel und das geht noch. Aber man merkt halt eben schon, dass das Projekt in den letzten Jahren wirklich stattlich gewachsen ist und dass da auch einfach viel mehr von außen reinkommt, was auch super geil natürlich ist. Aber die Masse an Arbeit ist dann doch schon solide, sage ich einfach mal so, weil ich schneide das ja auch noch und bereite das dann nachher auf. Hochladen dauert auch, Video rausrechnen für YouTube dauert auch. Also das nimmt schon gerade so am Wochenende ganz guten Platz ein. Also da kann ich auch mal so sagen, wenn wir einen Podcast zum Beispiel am Freitagabend machen, was ich nicht so gern habe, bedeutet das für mich, dass ich eigentlich den Samstagvormittag so von 10 bis um 2 meistens hier sitze, den Beitrag mache, das Match of the Week mache und das Ding online stelle. So, das ist so ungefähr so die Zeit, die ich dann dafür aufwende, zuzüglich zu dem normalen Podcasten. Also das geht, aber man muss sich die Zeit halt dafür nehmen. Mir macht das Spaß und ist ja inzwischen auch echt ein Teil meines regulären Ablaufs geworden. Und dafür nehme ich mir dann auch gern die Zeit.
Und ich muss natürlich auch sagen, wer jetzt zum Beispiel versehentlich bei meinem kleinen Podcast oder YouTube-Kanal namens Kernspieler, falls man das schon erwähnt hat, vorbeischauen sollte, der sollte nicht erwarten, irgendwas in einer Bearbeitungs-Post-Production-Qualität wie das hier zu erleben, weil ich habe mich der Lo-Fi, wie ich es immer so schön sage, Philosophie verschrieben. Ich nehme auf und dann wird's gewandelt und rausgeschmissen. Und wenn ich mich 15 Mal versprochen habe, dann ist es halt so. Das ist dann halt authentisch. Das klingt so schön authentisch. Es ist halt Performance-Art. Da können schon mal Macken passieren. Deswegen solltet ihr umso mehr wertschätzen, wie viel Zeit Olaf hier reinsteckt, damit die Podcasts professionell wirken.
Mhm. Professionell, dankeschön.
Also im Verhältnis auf jeden Fall, ist ja auch nicht schwer.
dann fragt der Donjek, was auch immer, fragt, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass wir so eine Art WhatsApp-Gruppe oder eine andere Plattform nutzen könnten, um damit wir über alle über Wrestling sprechen können. Und ich habe tatsächlich mit dem Kai so ein bisschen drüber geplaudert und wir überlegen jetzt, ob wir quasi noch separat zu unserer Facebook-Seite da noch eine Gruppe rein integrieren, wo man dann über Pay-Per-Views und sowas quatschen wird. Ich muss aber mit dem Kai sprechen, das ist auf jeden Fall angedacht und wir gucken mal, wann wir das auf die Beine gestellt kriegen, weil auch da es ist auch wiederum was, da muss man ja trotzdem ein Auge drauf haben. Ich weiß, ich kann 99% der Leute da draußen, kann ich vertrauen, dass die nicht irgendwelchen Mist schreiben, aber es ist dann doch so, dass man da trotzdem ein Auge drauf haben muss und wenn dann einer oder 1% von den Leuten, die da dabei wären, Blödsinn machen, dann ist es trotzdem ärgerlich und da muss man eben gucken, wie wir das auf die Beine stellen. Dann, der Tobias fragt, mich würde interessieren, wie ihr zum Wrestling gekommen seid und was waren eure ersten Matches? Haben wir eigentlich auch schon mal ein paar Mal erwähnt. Also bei mir war es, ich mach's ganz kurz, bei mir war es mein Bruder und mein Papa, die haben das damals geschaut. Mein erstes Match, an das ich mich erinnern kann, war WrestleMania 6 Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan. Ulrich, was bei dir?
Ich könnte schwören, wir hatten das schon mal in irgendeinem Jubiläumspodcast.
Das kann durchaus sein, aber ist schon ein bisschen her.
Ja, wenn wir jetzt wüssten, welcher es war, würde ich euch gerne darauf hinweisen, aber ich weiß es leider auch aktuell nicht. Ihr könnt meine Playlist durchsuchen. Alles, was nicht ein Review ist, da ist die Chance, dass es drin war. ich habe es nicht mehr so ganz genau. Also ich könnte jetzt nichts festtackern. Schon gleich gar nicht, was mein erstes Match war. Ich glaube aber, weil wie ich jung war, es ist ja sehr lang her, dass ich jung war, da hatte ich auch noch kein Kabelfernsehen oder sowas, aber halt über Antenne RTL und ich habe Catch-Up damals gesehen mit Joe Williams und Horst Brack, dem Bestrafer. Das waren irgendwelche NWA, glaube ich, also die damalige NWA mit den Four Horsemen und Sting und so, Sting in Blonde, also der Vorläufer quasi der WCW und das habe ich ab und zu am Abend gesehen, da war ich auch noch so jung, da sollte man noch ab und zu ins Bett gehen. Ja, da bin ich dann da habe ich halt zugeschaut und dann halt lange Zeit immer nur so ein bisschen und so richtig intensiv bin ich ja erst durchs Network wieder mit eingestiegen. Also es gab aber, ich kann auch nicht sagen, es hat mich niemand motiviert, also von wegen meine Kumpels haben es geschaut, so ist nicht. Also es war wahrscheinlich mehr so Zufallsbegegnungen im Fernsehprogramm und dann, hey, eigentlich gefällt mir das, was da passiert.
Shaggy, wie war es bei dir?
Ja, auch etwa zur gleichen Zeit wie ihr, aber auch 89 angefangen mit Wrestling zu schauen, auch Catch-Up am Anfang wirklich, das habe ich gefeiert, weil ich war ein großer RTL Plus Fan damals, da kamen so viele coole Sachen und da habe ich es dann irgendwie entdeckt, vor Tutti Frutti oder wie die anderen coolen Sendungen hießen, die zu dem Zeitpunkt. Das ist Erika Berger, stimmt. M, das Männermagazin oder irgend so coole Sachen liefen da, die man als Kind natürlich gerne schauen wollte. Davor lief Catch-Up und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also das hat total Spaß gemacht, das war meine erste Berührung, aber an einen bestimmten Kampf, da kann ich mich dran erinnern. Übrigens zu Horst Brack, lieber Ulrich, der ist jetzt vor kurzem in die Wrestling-Hochburg Fulda zurückgezogen. Der wohnt jetzt in meiner Stadt.
Aber er hat doch, glaube ich, mal irgendwann seiner Wrestling-Vergangenheit schwer entsagt, weil er eigentlich einen Comic Schreiber und Zeichner, glaube ich, sogar ist, oder?
Ein Schreiber auch, Zeichner auch, aber auch, der hat auch das Drehbuch zu Wunder von Bären, zu dem Kinoverfilmung übrigens geschrieben, also auch ein Autor. Schaut euch mal in seine Bücher rein, lohnt sich. Rochus Hahn heißt der mit richtigen Namen.
Er hat auch mal eine Comicserie, die ist mir mal über den Weg gelaufen, irgendwo, wo er seine Catch-Up-Zeit, quasi autobiografische Comicserie auch verfasst hat, wo dann so mit den Tücken und Pannen und Gimme und lustigen Ereignissen hinter den Kulissen oder sowas. Es war ja auch, Catch-Up war ja quasi die einzige, damals die eine Sendung, die wirklich das Ami-Kommentarmodell wirklich
mit dem Color-Kommentator und so weiter.
Und eben auch kompetent. Ich meine, das gab es dann zu WCW-Zeiten in weniger kompetent auch mal, aber die deutsche WWF-Übertragungsnorm hat sich ja, glaube ich, nie wirklich gewandelt. Da gibt es das in der Form ja nicht.
Das stimmt. Aber bevor Ulrich weiter abschweift, kann ich sagen, wer mehr zu Horst Brack hören will, ich bin dran, ihn auch mal für die Helden aus der zweiten Reihe zu gewinnen. Das kriegen wir sicherlich hin, gerade wenn er jetzt irgendwie nicht mehr weit weg von mir wohnt, können wir das sicherlich irgendwann mal bewerkstelligen. Da werdet ihr noch mehr erfahren, da kann ich Ulrich ja vorher noch mal nach Fragen fragen. Aber mein erster Kampf, an den ich mich wirklich auch so erinnern kann, das große Ereignis war WrestleMania 6, auch wie bei Olaf, und da sicherlich natürlich das Wichtigste, der Main Event Hogan gegen Warrior.
Genau, und wenn wir Horst Brack hier haben, dann natürlich im Gastspiel.
Genau, bei den Helden aus der zweiten Reihe wird er wahrscheinlich auch schwerer reinpassen. Weil Horst Brack ein Held aus der ersten Reihe ist. So.
Ja, aber der war ja auch 2 bis 3 Mal im Ring und ist dann von René Lassartes verprügelt worden. Oder
das
so.
Ist richtig.
Das stimmt. Das wäre auf jeden Fall ein sehr kurzer Podcast, wenn wir über seine innere Karriere sprechen würden. Im Gegensatz zu diesem Podcast.
Er hat es nie zum World Title geschafft.
Weiter geht's. Genau. Der Steven fragt noch bei Facebook, was sind eure Lieblingswrestler aus den 90ern, 2000ern und 2010ern? So, schwierige Frage, kurz sacken lassen.
Ich fange an. Mein erster Lieblingswrestler, also, wenn es jetzt auf die Jahrzehnte, das ist schwierig. Mein allererster Lieblingswrestler war Brutus the Barber Beefcake auf jeden Fall. Das war die schwarze Zeit. Aber dann relativ schnell, wenn man so will, mein erster richtiger Lieblingswrestler war Kavion Erick, der Texas Tornado, auf jeden Fall. Und in den 90ern auch über 2000 rüber, auf jeden Fall Sid fand ich noch großartig. Den fand ich toll. Später dann so Leute wie, ja, leider muss ich sagen, Chris Benoit, Lance Storm, die fand ich super. Und in der Neuzeit auf jeden Fall so Leute, 2010 ist vielleicht schwierig, da gab es ja noch nicht, aber ich mag ja Kota Ibushi total gerne, Naito finde ich großartig. Ich finde Cody richtig gut. Ich kann aber schon mal sagen, mein Lieblingswrestler 2020, MJF.
Okay. Ulrich?
Da haben wir kurz vorher drüber geredet. Ich habe so die These, wenn ich nicht spontan Leute runterrattern kann, die mir sofort einfallen, dann waren sie nicht Lieblingswrestler genug oder auch Lieblingsfilm oder Lieblingsmusiker. Beliebig. Ich tue mir immer sehr schwer bei solchen Fragen. Demnach habe ich jetzt auch niemanden, den ich jetzt so sofort runterrattern könnte. In der Frühzeit würde wahrscheinlich am ehesten Sting drunter fallen. Sting in seiner Blondschopf-Inkarnation. Damals, also bevor er dann gecrowt wurde quasi. Mittendrin kann ich jetzt niemanden nennen, weil ich ja da nicht so intensiv dabei war. Und jetzt in der Neuzeit schwierig, aber wahrscheinlich, also ich glaube, ein Johnny Gargano wäre der am einfachsten und demnach nehme ich den jetzt einfach mal.
Ich sag, der 90er Ultimate Warrior, Bret Hart, Shawn Michaels auch, 2000ern, schwierig. Ich mochte The Rock, ich mochte Jericho, ich war ein großer Fan von Chris Benoit auch, 2010er. Da wird es dann schon wieder so ein bisschen enger. Also da würde ich halt auch so jemand wie ein CM Punk und Daniel Bryan damit halt reinpacken. Das sind so meine Lieblingswrestler. Dann fragt der Tobi Top via Facebook, welche drei Eigenschaften mögt ihr an euren Mitpodcastern am liebsten? So, das ist jetzt so ein bisschen Paartherapie hier.
Lass mal Ulrich anfangen.
Wer will
Lass
denn
mal
Ulrich anfangen?
Super. Ja, was soll ich denn sagen? Ich meine, mit den meisten Leuten aus dieser Liste, wieso steht ja eigentlich David zweimal drin?
Weil.
Das ist der andere David.
Das ist der andere David. Das ist der David von MannTV und das andere ist der WXW-David, mit dem ich immer die Live-Reviews mache.
Dann erkennt man schon. Ich meine, wer ja hier wirklich ein bisschen zuhört, der wird ja auch wissen, dass fast alle meine Podcasts mit Olaf entstehen und mit sonst niemandem. Da muss ich jetzt echt die Joker-Karte ziehen und sagen, ich kann nicht viel sagen. Außer, also was ich gut finde, ist, dass Olaf mich gerne auch mal abschweifen lässt, wenn ich wieder mal irgendeine interessante Idee mich hinein verrenne oder verspinne.
Und ich glaube, ihm bleibt auch nichts anderes übrig, Entschuldigung.
Er könnte ja versuchen, das hinten nach irgendwie zu schneiden, was aber, glaube ich, dann Aufwand und Nutzen-Relation nicht mehr so ganz passend hätte. Aber nachdem ich ja immer noch darf, ist es wohl ganz okay soweit. Grundsätzlich, ich schätze grundsätzlich an diesem Podcast, dass ich überhaupt jemanden habe, mit dem ich über das Thema reden kann, weil in meiner Umgebung gibt es das nicht. Ich habe nur entweder Ignoranten oder Deppen oder desinteressierte Menschen in meiner näheren Umgebung zum Thema Wrestling. War jetzt eine sehr ausweichende Antwort, ich gebe es zu.
Ich wollte gerade eigentlich sagen, ich mag das so, dass Ulrich sich immer so schön kurz fassen kann.
Aber ich möchte von Ulrich auch noch zumindest eine Eigenschaft, eine positive Eigenschaft, die er an mir findet.
Also bisher hast du mich nicht gestört in den zwei Podcasts, die wir zusammen gemacht haben.
Reicht mir.
Du hast mich nicht gestört. Wunderschön. Ja, nein, was ich zum Beispiel an Ulrich sehr schätze, ist, dass er ein Auge fürs Detail hat. Ulrich fallen immer Dinge auf, die ich in meiner Wrestling-Analyse zum Beispiel gar nicht sehe oder wo ich gar nicht drauf achte. Ne, wir haben im Vorgespräch zum Beispiel über NXT UK gesprochen, da ging es auf einmal um Schuhe. Ich habe da gar nicht auf Schuhe von Imperium geachtet oder sonst irgendwas, weil es mich nicht interessiert, weil ich einen anderen Schwerpunkt da drauf lege. Das sind zum Beispiel so Dinge, die ich schätze. Shaggy habe ich immer gern dabei, weil Shaggy zum einen jemand ist, der ein unfassbares Wrestling-Wissen mitbringt und ganz viel weiß so drumherum und sich manche Dinge, manchmal weiß man nicht so genau, ob er es weiß oder es einfach nur gut übertünchen kann, aber das passt schon. Aber ist auch jemand, ich finde, dass ich mit Shaggy, gerade was so die alten Sachen angeht, glaube ich, dass wir die beste Chemie hier zusammen haben und so uns gut ergänzen, wenn wir gerade über so alte Geschichten plaudern. Deswegen machen wir ja auch die Helden aus der zweiten Reihe zum Beispiel.
Ja, aber wir sollten aber auch, genau, dank dir für die lieben Komplimente, wir sollen aber auch die anderen noch kurz erwähnen, Olaf. Du müsstest auf jeden Fall noch mal was zu Kai, Chris und den David sagen.
Och. Ich habe, also es hat ja einen Grund, weshalb die Leute jetzt inzwischen so fest hier da sind, wo sie sind. Ne? Und das, ich finde zum Beispiel, dass ein David, den habe ich immer gern dabei, weil David spricht immer vom Herzen. Also David ist immer jemand, der ist mit extrem viel Emotion dabei, manchmal so weit, dass er einen dann unterbricht, aber das ist eben das, was ich an ihm schätze, weil er eine komplett andere Komponente zum Beispiel reinbringt als ein Chris, der sehr kritisch ist, auch über sehr, sehr viel Hintergrundwissen verfügt, aber auch zugleich das auch teilweise in tollen Humor irgendwie verpacken kann. Und wenn wir über Humor reden, dann müssen wir auch kommen wir auch an Kai nicht vorbei, den wir ja hier so ein bisschen großgezogen haben im Podcast irgendwie. Den haben wir ja vor 3 Jahren adoptiert irgendwie. Über Twitter hat er uns ja angehauen, weil damals der Kuro noch dabei gewesen ist. Und Kai, finde ich, hat sich, wie ich finde, von den Leuten, die jetzt noch dabei sind, mit am stärksten verändert. Also ich habe schon gemerkt, dass ich habe ja Kai am Anfang auch immer so Feedback gegeben. Hier, sag das nicht, sag dies nicht. Das eine Wort muss ich rausschneiden, das andere vielleicht auch. Und er hat sich schon da entwickelt und hat inzwischen eine ganz andere Sicht aufs Wrestling auch, glaube ich, als das früher der Fall gewesen ist. Und mit ihm macht das Podcasten einfach Spaß. Wir haben ähnliche Ansichten, auch wenn die hier und da mal ein bisschen auseinandergehen, gerade bei alten Sachen. Aber genau diese Reibungspunkte mag ich ja. Und ich glaube, das ist auch was Headlock eben ausmacht, dass wir alle Wrestling lieben, aber alle irgendwie aus einem anderen Grund. Und ich glaube, das bringt uns zusammen. Und deswegen ist der Podcast auch so schön und unterhaltsam. So, Shaggy, jetzt du. Jetzt habe ich, glaube ich, zu jedem was gesagt. Und David, also der WXW-David, ist einer meiner besten und ältesten Freunde. Den kenne ich seit der 8. Klasse, seitdem ich da mal sitzen geblieben bin. Da kann ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Also er ist einer der nettesten, hilfsbereitesten und auch cleversten Menschen, die ich kenne. Und begleitet meine Wrestling-Laufbahn, seitdem sich im Schlafzimmer meiner Eltern die Wrestling-Kassetten bis an die Decke gestapelt haben. Da kam immer, da haben wir stundenlang davor gesessen und haben Wrestling zusammengeschaut. Also das verbindet mich mit dem. So. Shaggy, jetzt wolltest du
noch was sagen. Wir müssen kurz fassen, weil im Grunde das, was du zum ganzen Team gesagt hast, das kann ich nur so wiedergeben. Erstmal zum Team. Ich werde kurz auf jeden Einzelnen noch kurz eingehen. Aber das zum Team. Wir sind ein wirklich tolles Team. Wir sind alle so unterschiedlich, dass wir uns aber so gleichzeitig auch so ergänzen. Also ich finde es reizvoll, mit jedem von denen auch mal einen Podcast irgendwie zu haben, weil dann immer auch andere neue Geschichten entstehen und auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und miteinander reden, auch über Wrestling reden, ist jedes Mal anders, wenn auch jemand anders dabei ist. Das ist total spannend. Wir ergänzen uns wirklich alle gut, haben Wissen auch von verschiedenen Bereichen, sei es, wie du gesagt hast, Emotionen, sei es Wissen, sei es Humor, sei es Romantik manchmal auch. Also es ist auf jeden Fall, doch, ich finde, der Chris ist ein sehr romantischer Typ. Ich finde es auf jeden Fall, es macht wirklich Spaß mit allen, auch mit Ulrich. Ich habe, das ist mein zweiter Podcast mit Ulrich, aber es ist eine ganz eigene Art und Weise des Podcasts, weil Ulrich, wie du es gesagt hast, wirklich sehr, sehr detailliert Sachen auch betrachten kann. Er ist manchmal sehr kritisch, was ich aber auch gut finde. Und er sieht das Wrestling aus einer ganz anderen Sicht als alle anderen hier bei uns. Also da kommt nochmal ein eigener Farbtupfer hinzu und Ulrich bereichert das Produkt enorm, finde ich. Gerade so die Reviews und Previews mit Ulrich sind immer echt hörenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum anderen David kann ich nicht so viel sagen. Mit dem habe ich ja noch nie was zusammen aufgenommen. Ich sehe ihn ja, manchmal habe ich ihn bei den WXW-Events kurz gesehen, Hallo gesagt und so und kurz unterhalten. Ist ein sehr netter Typ, der auf jeden Fall auch gut ins Team passt. Und ich mag es immer, wenn Olaf und er diese Live-Reviews machen. Sehr, sehr schön. Ich habe am Anfang mich immer noch mal versucht reinzudrängen und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, das passt schon mit den beiden. Ich lasse die einfach mal ihr Ding machen. Das ist schon ganz gut.
Ist schön, dass wir da einen Segen haben.
Der andere David, der ist, wie du es gesagt hast, immer sehr mit Emotionen dabei. Auch das mag ich richtig. Er ist ja generell ein sehr emotionaler Mensch irgendwie. Und das finde ich, das mag ich an ihm. Das finde ich positiv. Und er sagt es auch, wenn ihm das Produkt überhaupt nicht passt. Aber irgendwie versucht er es dann trotzdem. Er kann aber nicht lassen davon. Im Gegensatz zu Chris, der, wenn er wirklich keinen Bock mehr hat, dann schaut er es nicht mehr. Und das lässt er die Leute auch wissen. Und das finde ich gut. Ich mag Chris' Humor vor allem sehr. Da kommt meinem Humor von allen, die hier dabei sind, auch am nächsten. Deswegen nehme ich auch so gerne mit Chris zusammen auf. Zu Kai, du hast gesagt, ja, wir haben ihn ja sogar erzogen so ein bisschen. Wir haben ihn durch die Pubertät geschleppt wahrscheinlich gefühlt irgendwie. Und der ist zum Mann herangereift. Und das ist so. Also er ist ein wichtiger Faktor bei Headlock. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Es gibt aber viel mehr Leute, die ihn mögen, weil er hat sich einfach, ich finde, am Anfang mochte ich seine flapsige Art nicht so, als ich auch noch mal reingehört habe und so, aber mit der Zeit, auch mit ihm, wenn wir mit ihm zusammen aufnehmen, ist es gerade das, was ich besonders an ihm mag, irgendwie so, die Herangehensweise ans Wrestling bringt auch noch meinen eigenen Faktor mit sich. Ich mag es, wie er einfach mal so, hör hier, ich, der junge Kai, so, das mag ich an ihm, das finde ich total gut. Und zu Olaf kann ich sagen, Olaf und wir zwei, wir sind ein großartiges Team, wir sind ein perfektes Team. Ich finde, wir harmonieren wirklich gut zusammen und das, was ich jetzt sage, sage ich nur, weil ich Angst habe, dass Markus zuhört. Neben Markus bist du auf jeden Fall mein Lieblings-Kollege. weil wir einfach wirklich eine besondere Chemie miteinander haben. Ich glaube, wenn wir die Zweier-Podcasts machen, sind die immer spannend, immer witzig. Das ist wirklich, als würde man da sitzen und sich mit jemandem über Wrestling intensiv unterhalten und man hört auch noch gerne zu. Also das, die Aufnahme macht ja auch noch richtig Spaß mit dir. Also von daher, Olaf, ich bin froh und freue mich sehr, Teil des tollen Headlock-Familie zu sein. Und ich hoffe und freue mich, dass wir auf die nächsten Jahre, dass wir noch sehr, sehr viel Jahre miteinander verbringen. Und auch, ich hoffe, immer die Hörerzahl immer wachsen wird und dass die Hörer uns auch mögen, ist so ein ganz, ganz tolles Zeichen. Also Dankeschön dafür, dass ich dabei sein darf.
Dankeschön, dass ihr dabei seid. Der Tobi fragt natürlich auch noch so ein paar andere Geschichten. Hier, wer ist der Colorcaster, wer ist der Play-by-Play-Caster bei Headlock und welche Wrestler sind denn die jeweiligen Leute hier? Das ist, ich stelle mich jetzt schon mal so psychisch auf kleinen Witze von Shaggy ein, weil garantiert gleich der Name Hornswoggle gefallen
Nein,
wird.
Nein, Seamus natürlich, wenn schon.
Ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Play-by-Play ist ja normalerweise der, der nur das Geschehen hier beschreibt. Ich glaube, ich bin ja der Moderator, bin ich wahrscheinlich am ehesten der Play-by-Play-Caster, ja, oder? Ja,
wenn wir zusammen sind, sicher, weil du die Moves halt auch auswendig kennst und ich mir so nach Gefühl sage, das war da, wo er so gehüpft ist und du sagst, ah, das war das und das. Und ich so, ah, stimmt, wird schon stimmen, wenn es Olaf sagt, fast sicher. Und ich halt auch eben so mir gerne meine so Abzweigungen in irgendwelche Nebensächlichkeiten ja nehme. Deswegen, das ist wohl eher noch Color. Analyst wird nicht ganz passen, glaube ich. Analyst gäbe es ja auch noch, wenn man das WWE-Logik nimmt, weil da sitzen ja drei Leute, die reden. Und irgendwie so die Quotenperson immer rechts und dann in der Mitte Michael Cole und links Corey Graves. Also nee, immer links Corey Graves und in der Mitte Michael Cole oder irgendjemand anders.
Shaggy, wie siehst du denn hier die ganze Geschichte? Willst du irgendwelche Wrestler zuweisen?
Eigentlich eine witzige Sache. Lass uns das doch alle mal machen. Also fände ich eigentlich ganz cool. Und klar bist du der Play-by-Play Caster, würde ich schon sagen. Also passt schon irgendwie. Wahrscheinlich würden auch einige sagen, ich wäre der Color-Caster. Aber Ulrich müsste man auf jeden Fall einen eigenen Namen noch entwickeln, weil Ulrich bringt ist noch mal was ganz Eigenes. Und das finde ich ganz spannend. Also das, liebe Hörer, überlegt mal, was wäre Ulrich denn für ein Caster, wenn man den Color und Play so quasi Play-by-Play. Für Ulrich muss man sich echt was Eigenes einfallen lassen. Der ist wirklich ein besonderer Farbtupfer, ganz klar. Und das meine ich positiv, lieber Ulrich. Wirklich. Wrestler zuordnen. Wollen wir uns abwechseln?
Ich sag mal so, es ist schwierig, Leuten zuzuordnen, mit denen man relativ wenig Interaktion hat. Deswegen bin ich ja da. Ziehe ich jetzt hier wieder meine, ich weiß nicht so. Weil Olaf nehme ich jetzt einfach, weil es einfach so der naheliegende Visual Gag ist, der kleine Bruder von Seamus. Fertig.
Ich glaube, Olaf ist eher so ein Paul Heyman-Typ, glaube ich, irgendwie so. Das würde passen. Olaf ist der Paul Heyman.
Was? Ich habe jetzt gedacht, du machst Witze über
mich. Nee, ich mache nie Witze über dich. Das ist auch unfair, weil ich meine, du kannst ja nichts dafür, dass du so klein bist. Das tut einem schon weh und das tut einem leid. Deswegen würde ich darüber nie Witze machen. Du bist gehandicapt genug im Leben.
Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, als was du denn da rauskommen würdest. Eigentlich, ich könnte mir, wenn du mehr Geld hättest, könnte ich mich dich als Million-Dollar-Man vorstellen. So Anzüge und so.
Okay.
Oder Doink.
Oder das wäre zu offensichtlich.
Ja, natürlich. Deswegen, hallo, als ob Wrestling auf Subtilität setzt. Das sind wir mal, bitte.
Okay, dann ich nehme gerne den Million Dollar Man an, finde ich gut. Also ich dachte natürlich auch an Mr. Perfect bei mir, aber Million Dollar Man nehme ich natürlich schon gerne an. Da brauche ich aber noch einen Virgil. Wer?
Ja, ich weiß nicht, ob das in der heutigen Zeit noch so gang und gäbe ist.
Okay.
Aber da kommen vielleicht einfach auf die nächste Frage zu sprechen. Was wäre euer Traum für Headlock, speziell Patreon und Steady? Vielleicht einfach, dass wir Shaggy einen eigenen Virgil kaufen können.
Das ist ja gut. Aber ich würde lieber, hätte ja, lieber einen eigenen Virgil. So also sagen wir es mal so, lieber eine Frau.
Ja, eine Virgin. ja, was sind so die Wünsche? Also zum Beispiel, er schreibt jetzt hier beispielsweise, ja, genug Supporter, um eine WrestleMania-Reise zu finanzieren. Schwierig. Mein Wunsch wäre, dass jeder hier für das, was er hier tut, in irgendeiner Art und Weise vergütet wird für den Zeitaufwand, den er betreibt. Das wäre schon mal ein Traum für mich. Und ich habe irgendwann mal so ganz platt gesagt, ich fände es cool, wenn ich mal meine Miete von Headlock bezahlen könnte. Ich glaube, das wird aber nie passieren, aber man weiß ja nie so genau. Shaggy, was sind deine Träume für
Halo? Na, sagen wir mal so, also eine WrestleMania-Reise finanzieren, finde ich irgendwie, wäre dann nicht der richtige Weg, weil die sollte sich, also ich meine, das ist ja auch zum Teil Spaß, das ist ja dann keine Geschäftsreise in dem Sinne. Ich fände es gut, wenn wir wirklich, also wir verdienen hier kein Geld, das kann man ganz und klar sagen. Ich meine, das sagen viele Hörer, wissen es immer noch nicht, aber wir verdienen hiermit kein Geld. So. Ich fände es gut, wenn wir Geld hiermit verdienen würden. Das wäre der erste Schritt einfach mal. Ich mache ähnliche Sachen als Moderator auf einer Bühne, wo ich Geld verdiene und das nicht wenig. Also deutlich mehr als hier, wo ich gar nichts bekomme. Und trotzdem mache ich das, weil es mir Spaß macht. Schön wäre es natürlich, ein bisschen Entlohnung für die Arbeit, die man hier schon auch investiert, zu bekommen. Das wäre eigentlich mein Ziel. Wie viel ist mir dann letzten Endes tatsächlich egal?
Es geht einfach darum, also mein Wunsch wäre einfach, das Ding hier quasi auf finanzielle Beine zu stellen, ja. So wie ein kleines Mini-Unternehmen so. Das wird's aber dafür ist aber, glaube ich, Wrestling Deutschland einfach zu klein und dadurch müssten wir sehr sehr viel mehr Patreon-Unterstützer haben so und dann die Konsequenz daraus wäre natürlich auch, wenn man quasi die Arbeit hier vergüten würde, könnte man mehr machen, man könnte noch drumherum machen. Das hätte alles so seine Vorteile. Also diese Reisegeschichten haben natürlich auch mal so den Nachteil. Hier arbeiten ja inzwischen 2, 4, 6, 7 Leute dran mit. Es ist eben echt problematisch, wenn du 7 Leute hast und du sagst, keine Ahnung, einer davon fährt zu WrestleMania. Was machen die anderen 6 dann, die das ganze Jahr mitgearbeitet haben? So, ich meine, klar, ich habe irgendwie das Geld von Patreon und Steady, da habe ich natürlich die Zugangsdaten, die anderen lustigerweise nicht, aber wie arschig wäre das jetzt zu sagen, so, übrigens, ach, das ist mein Podcast, ich fahre jetzt mal nach Tampa und ja, war schön, dass ihr dabei wart, macht's gut, ihr Trottel, so ungefähr. Und das will ich halt eben auch nicht, sondern wir sind hier ein Team und da müssen wir irgendwas Cooles draus machen, womit wir den Podcast besser machen können. Das haben wir jetzt in letzter Zeit vor allem dadurch gemacht, dass halt alle neue Mikros gekriegt haben, Ohrhörer und ich weiß nicht was alles, auch ein paar Klamotten dann irgendwie, das war irgendwie da ein bisschen was gekriegt haben, hier und da mal ein Goodie, aber Ziel wäre einfach, dass hier wirklich jeder ein bisschen was abbekommt für die Arbeit, die er hier leistet. Das wäre so mein Wunsch. Und wie gesagt, wenn das dann irgendwann mal darauf hinauslaufen könnte, dass ich davon meine Miete bezahlen könnte, wäre das halt super geil. Aber das wäre eben bei 6 Leuten ist es eben auch unrealistisch, dass wir jemals auf so eine große Summe kommen würden, außer wir würden wirklich massive, große Sponsoren ranziehen, die uns da entsprechend mit Geld bedenken, was angesichts der Hörerzahlen eines Wrestling-Podcasts wiederum auch sehr, sehr unwahrscheinlich ist, muss man leider dazu sagen. Ja, es ist einfach so. Man muss halt sagen, wie viele Hörer haben wir denn? Das kann man ja bei YouTube relativ leicht hoch potenzieren. Das sind nun mal keine Mengen, die jetzt andere große Podcasts haben, die dann wirklich große Werbedeals abschließen können. Dafür ist Wrestling einfach in Deutschland zu klein. Es wird zwar mehr, aber es ist eben dann doch so, dass es nicht so viel abwirft, dass man jetzt da große Sprünge von machen kann. Das ist nun mal so. Ulrich, hast du noch irgendwelche Wünsche?
Nicht, ich sehe es auch immer so, ich schwöre ja ein bisschen so als Satellit rum, der die Reviews halt mitnimmt, weil es ihm Spaß macht und aber nicht die große Hauptarbeit macht. Deswegen denke ich mir immer, wenn es hier wirklich mal so weit sein sollte, dass ein bisschen Geld übrig gibt, gibt es ein paar Leute, die es eher verdient haben, in Anführungszeichen. Demnach mache ich mir keinen großen Gedanken drüber. Also wenn mir jemand eine Reise mit Rundumbetreuung zur WrestleMania finanzieren will, sage ich auch nicht nein. Da wäre ich so sehr philanthropisch bin ich auch nicht, aber es ist nicht auf meinem Radar, weil nicht realistisch, so ungefähr.
Brauche noch einen Virtual, lieber Ulrich, vielleicht passt das ja, könnte das mitkommen. Aber das Fairste wäre es doch wirklich, wenn jeder für die Stunden bezahlt wird, die er Arbeit investiert, einfach wirklich Stundenlohn bekommt, wie beim normalen Job. Und klar, hat Olaf investiert die meisten Stunden mit dem Schneiden, mit dem ganzen anderen Kram. Und wir in meistens ja nur Vorbereitungszeit und natürlich dann die Aufnahmen. Aber so ein Stundenlohn, das wäre das Fairste für alle, glaube ich, wenn das irgendwann mal möglich wäre. Das ist es noch nicht. Aber wer weiß, wie wir wachsen. Ich bin gespannt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Das würde uns wirklich sehr freuen.
Genau, das. Inzwischen sind es ja auch echt schon sehr, sehr viele, die da mit an Bord sind. Und das macht uns auch total glücklich. Aber wir tatsächlich, derzeit sparen wir da so ein bisschen auf, weil auch ich muss natürlich Steuern zahlen. Die kommen dann eventuell, Steuerberater muss auch bezahlt werden. Das alles kostet leider Geld, wie ich auch diese Woche wieder feststellen musste. Weiter geht's. Der Stefan fragt via Facebook. Was denn?
Musst du mir nachher mal erzählen.
Du hast jemand übersprungen übrigens gerade, glaube ich, versehentlich.
Ja, das war aber Absicht.
Also okay, dann vertraue ich dir da, dass du weißt, was du tust. Vertrauen Sie ihm, er weiß, was er tut, jawohl.
Genau, der Stefan fragt auf Facebook, was war für euch euer coolster, lustigster, emotionalster, spannendster Podcast von den 249? So, Ulrich, hast du irgendeine Lieblingsreview?
Nee. Mutmaßlich, wenn es nach dem geht, dann das begeisterndste Event, was wir besprochen haben, was dann wohl irgendein Takeover sein müsste. Aber so, eigentlich sowas wie jetzt, wo ein bisschen so free-flowing Fragen gedöns. Ich mag Fragen. Das, übrigens möchte ich darauf hinweisen, mein kleiner Podcast namens Viel Blau und Nichts auf Kernspieler, der besteht nicht. Das reine Format ist, irgendwelche Leute fragen mich was und ich erzähle meine Gedanken dazu, die 15 bis 20 Leute scheinbar unglaublich spannend finden. Finde ich auch gut so. Also so eigentlich so gesehen, diese Fragerunden würde ich dann wahrscheinlich sogar nehmen. So sehr ich die Reviews auch mag, aber das hier ist halt noch was anderes. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal so pauschalisiert.
Gut. Dann, der Stefan fragt ja auch noch, vielleicht nehmen wir es einfach mit rein hier, was gibt es gewisse Momente, die ihr extrem feiert, die beim Podcast passiert sind? Und Shaggy, du warst ja schon bei deutlich mehr Podcasts dabei, gibt es da Momente, die dir einfallen?
Naja, bei einem, bei dem ich nicht dabei war, das werden die anderen Jungs sicherlich in ihrer Ausgabe auch noch benennen, ist natürlich der Super Blow, das war auf jeden Fall ein Highlight, definitiv. Aber der größte Moment, den ich am extremsten gefeiert habe, hier bei Headlock, da war ich auch nicht dabei, das war der Headlock-Podcast mit Olaf ganz alleine. Das ist mein persönliches Highlight. Das war schon ein sehr, sehr seltsamer Podcast. Denn Olaf wird sicherlich noch wissen, welche Folge das genau war. Da hat er wirklich eine Review, glaube ich, ganz alleine gemacht. Und das ist schon, beim Podcast gehören schon mindestens zwei Leute dazu, die sich unterhalten. Hätte Olaf wenigstens nochmal die Stimme vorstellen können. Oder wie auch, das ist jetzt nochmal ein bisschen spannender gemacht.
Ich weiß tatsächlich nicht mehr, welche Ausgabe es gewesen ist, muss ich dazu sagen. Das war eine relativ frühe Ausgabe und ich würde darauf tippen, weiß ich nicht, irgendwas um die 20 rum. Und da war es ja wirklich so, dass ich da irgendwie unterwegs gewesen bin. Ich habe gedacht, wir müssen die Review machen und ich bin irgendwie zu spät angekommen vor Ort und da habe ich mir mein Mikro mitgenommen und es war auch total merkwürdig, das zu machen. Und ich war total müde und es war ein Schnittfehler drin und keine Ahnung, was ganz grauenvoll.
Der spannendste Podcast sicherlich der heute. Der hat auf jeden Fall irgendwie was Besonderes. Den werde ich auch nicht vergessen. Hat wirklich Spaß gemacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir 2,5 Stunden gefühlt, wahrscheinlich sind es sogar schon fast 2,5 Stunden, nur Fragen beantworten. Schon interessant, dass das wirklich so lange gedauert. Hätte ich nicht gedacht am Anfang. Das hätte Olaf, glaube ich, auch nicht gedacht am Anfang.
Das können wir ja auch sagen. Das werdet ihr nicht hören. Aber Olaf hat so nach einer Stunde irgendwann mal auch entdeckt, dass man ein bisschen einbremsen muss, weil es sonst noch ein bisschen sehr viel mehr
das hätte stimmt, das sein hat Olaf können. Das hat Olaf bestimmt erst genau nach einer Stunde entdeckt. Das stimmt. Und der coolste und lustigste, ich muss es jetzt auch nochmal sagen, Olaf, das sind sicherlich die Podcasts mit dir auch zusammen, wo wir die Helden aus der zweiten Reihe, das ist ein Format, was uns wirklich sehr am Herzen liegt und die auch wirklich Spaß machen, mit dir aufzunehmen. Also danke dafür nochmal, jetzt ganz am Ende.
Ich überlege gerade, weil ich weiß, ein Zitat von dir führt mich so ein bisschen zurück in eine der emotionalsten Phasen bei mir der letzten Jahre. Das war nämlich, wer hier Headlock über 2017, also das Jahresende 2017 mitbekommen hat, der hat ja damals miterlebt, wie ich mich quasi aus meiner damaligen Beziehung verabschiedet habe und umgezogen bin. Und wo Shaggy wirklich, ich glaube, 3 Tage nach Beziehungsende den Podcast beendete mit den Worten, ach ja, übrigens, Olaf findet ihr nicht nur auf Facebook, Twitter und Instagram, sondern übrigens jetzt auch bei Tinder. So.
Au.
Und das war schon hart. Das war schon hart. Und wo du danach noch gemeint hast, wie, das war doch jetzt okay, oder? Ich so, ja, war schon okay.
Ja, das gehört zum Leben. Das Leben ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Da muss man durch, wenn man solche Leute hat. Und das würde ich jetzt auch, kommen wir, glaube ich, zur nächsten Frage. Oder letzten Frage, oder? Die von Beatdown Tobi wollen wir noch gerne stellen.
Nee, wir haben noch zwei tatsächlich. Wir haben noch eine von Danny, die hat noch ein bisschen
Rest. Dann hebe ich mir noch das auf, was ich jetzt eigentlich fast gesagt hätte, wenn du die Frage von Tobi dann stellst.
Genau, also das ist nur so ein Moment. Es gab auch, wie gesagt, der Super Blow ist halt legendär. Da gab es so diverse witzige Ausgaben, gerade wenn die Podcasts dann eben so ein bisschen freier sind als zum Beispiel bei einer Review. Reviews, finde ich, sind immer relativ gerade heraus. Aber zum Beispiel, was ich super emotional fand, war die Review zu Crown Jewel, die ich damals mit Kai und David, glaube ich, gemacht habe, weil wir im Vorfeld auch so viel darüber diskutiert haben, sollen wir das machen, sollen wir es nicht machen. Dann haben wir es gemacht, auf eine Art und Weise, wie ich damit leben konnte. Ich habe schon gesagt, wir haben oft genug gesagt, wie wir zu den Saudi-Events stehen und so. Und wir haben auch entsprechende Kritik dafür bekommen, aber letztlich hat das genau bei mir dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, so ja, das haben wir richtig so gemacht. So, der Danny fragt noch, was Wrestling-bezogen ist. Wenn ihr ein Ereignis aus der Vergangenheit der WWE rückgängig machen oder anders gestalten könntet, was wäre es und warum? Ausklammern möchte ich die Tragödie um Owen Hart und sonstige Vorfälle, die zu gesundheitlichen Problemen in irgendeiner Art geführt haben. Also nochmal was Persönliches, wie ich finde, aber trotzdem auch mit Wrestling-Bezug. So, kurz sacken lassen. Ulrich, fällt dir was ein?
Ja, also er meint hier, was also Sachen wie Titelwechsel, Storyline, Verträge, genau. Groß-Events. Habe ich selber nicht gesehen, aber auch nur drüber gelesen. Ich glaube, einfach weil es so unglaublich unglücklich war, aber zu dem Zeitpunkt natürlich eigentlich gut gemeint, aber halt völlig nach hinten ausging, war das Raw nach dem Ableben von Chris Benoit. Wo, wenn ich es richtig im Kopf habe, so quasi tragisch verstorben in seinem Gedenken und dann kommt kurz darauf hinaus, das war ja kein tragisches Ableben, sondern eigentlich ein ziemlich unschönes, nicht würdigbares Ableben mit den Umständen. Das müssen wir hier, glaube ich, nicht weiter ausführen. Da würde ich, glaube ich, würde sich jeder wünschen, dass man das in der Form nicht mehr, wenn man das, dass man das ungeschehen machen könnte und quasi einen besseren Weg hätte finden können, damit umzugehen. Wobei ja niemand, also im Ablauf der Situation, wie gesagt, gut gemeint, gut gedacht, eigentlich ehrenwerter Gedanke, wenn man so will, aber halt leider durch die Realität pervertiert worden, sag ich jetzt mal.
Ja. Shaggy, was fällt dir ein? Was würdest du ungeschehen machen?
Ich glaube, das, was Ulrich benannt hat, würde Vince McMahon auch gerne ungeschehen machen. Ist ja auch quasi nicht mehr existent in der Geschichte. Man findet die Folge auch nicht auf dem Network. Was ich rückgängig machen würde, ist ein bisschen was anderes. Und zwar, ich bin ja jemand, der sich selten irgendwie aufregt mittlerweile. Aber ich erinnere mich an eine Zeit aus meiner Kindheit, an einen Moment, wo ich mich wirklich so aufgeregt habe. Das war der Titelwechsel damals von Kerryman Eric, als er Intercontinental Champion war. Es war eine Story-Geschichte, wo er Intercontinental Champion war und der Million-Dollar-Man eingegriffen hat und Mr. Perfect geholfen hat, Kerryman Eric zu entthronen und ihm den Intercontinental-Titel wieder rückgängig machen. Das war Betrug an meinem Lieblingswrestler und ich habe mich damals so aufgeregt, so richtig, richtig aufgeregt, dass ich meine Zauberrüstung, meine Masters-Figur, die ich in der Hand hatte, die Beine rausgerissen hatte. Also so, das war so ein Moment, der mich richtig, richtig aufgeregt hatte. Und so aus Kindersicht würde ich sagen, ich hätte am liebsten diesen Moment niemals erlebt, weil ich mich wirklich geärgert habe. So. Aber das ist natürlich eine schöne Geschichte, die man heute noch so erzählen kann. Aber ansonsten liegt es mir fern, Dinge zu verändern, die passiert sind.
Ich sag mal, als alter Warrior-Fan, das hatten wir heute schon so ein bisschen, das zweite Match von Hulk Hogan gegen den
Ultimate Warrior. Das brauchen wir.
So als ein Beispiel. Aber zum Beispiel, ich kann auch sehr, sehr gut auf die aktuellen Events in Saudi-Arabien verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ganz vieles, was WWE derzeit da im PR-Marketing-Bereich unternimmt. Kann ich, haben wir doch schon drüber gesprochen, aber so Hogan gegen Warrior, mir ist auch diese Kofi Kingston-Randy Orton-Geschichte ist mir auch so eingefallen. So, das wäre auch was gewesen. Wenn man die anders gestaltet hätte, wäre es auch besser ausgehen können. John Cena Nexus, auch so eine Sache, die mir da in den Kopf gekommen ist. Aber naja.
Ja, wenn mich neuzeitlich auch noch kurz, und der Moment, in dem dem Undertaker eingefallen ist, dass Geld wichtiger ist wie seinen Ruf, den jetzt mal konkret zu nehmen, weil da ist es einfach traurig, weil da zusammenkommt, es war ja nicht nur einmal und es hat auch wirklich nicht einmal funktioniert. Ich meine, in Goldberg kann man jetzt streiten, aber da war wenigstens das erste große Comeback vor 2 Jahren oder wann das war. Das hat ja funktioniert in seinem Rahmen und Shawn Michaels hat es nach einmal auch wieder gut gelassen, wobei der hätte wahrscheinlich noch das Potenzial, aber egal. Also der Moment, wo Undertaker beschlossen hat, sein letztes Match war nicht sein letztes Match, den würde ich auch gerne austilgen.
Ja. Das, was ihr angesprochen habt, sind entweder finanzielle Dinge oder Wrestling-Storylines. Das, was ich angesprochen habe, ist ein gebrochenes Kinderherz.
Ja, dazu müsste ich in meiner Kindheit mehr Wrestling gesehen haben, um das toppen das zu können.
So, dann fragt der Beatdown-Tobi hier noch per Twitter. Übrigens, der Beatdown-Tobi war auch jetzt zuletzt bei uns zu Gast am Mikrofon, ne, mit Kai zusammen über WXW Drive of Champions. Auf jeden Fall hatte Tobi mir dann nochmal eine Frage rausgehauen und natürlich auch nicht unbegründet, nämlich, was bedeutet Headlock für euch? Das hat Shaggy schon so ein bisschen beantwortet. Und habt ihr durch den Podcast beispielsweise viele neue Leute kennengelernt, sind Freundschaften entstanden und auch hat sich durch den Podcast eure Sicht auf Wrestling verändert oder seht ihr Dinge jetzt beispielsweise völlig anders? So, Shaggy wollte gerade zur großen Hymne hier ausholen, dann lasse ich dich mal.
Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich habe viele Leute kennengelernt durch Headlock, sehr, sehr viele Menschen. Man wird ständig angesprochen von Hörern, das ist eine ganz, ganz tolle Sache auf Events, dass man erkannt wird. Und was ich total witzig finde, eine Geschichte, eigentlich das ist nicht das, was ich erzählen wollte, aber ganz kurz, ich stand mal mit Matt Riddle da und habe mich mit ihm unterhalten, weil ich ein großer Matt Riddle-Fan war und wir uns auch relativ gut verstanden haben. Und das war bei einer Fan-Expo oder da, wo wir beim Merchandising stand. Da kam so ein Junge mit seinem Vater auf uns zu und fragte, ob man ein Foto machen kann. Ich gehe so ganz, ganz lieb zur Seite, weil ich dachte, na klar, ich will nicht stören. So. Und dann sagt der Junge, nee, der will ein Foto vom Shaggy machen. Und dann hat Matt Riddle dieses Foto gemacht von mir und dem Jungen. Und das ist ein ganz besonderer Moment irgendwie, den ich nicht vergessen werde. Danke dafür. Also ich freue mich, dass ihr uns gerne hört und dass ihr ja wirklich Fans seid. Das ist sehr, sehr schön. Das gibt einem sehr viel fürs Herz. Dankeschön. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe viele Menschen kennengelernt, mit denen ich auch zu tun habe, viel Kontakt oder so, Bekannte, viele gute Bekannte. Aber ich habe einen im Wrestling-Business kennengelernt, von dem ich auch sagen würde, das ist so eine Art Freund auf jeden Fall, den ich nicht mehr missen würde. Und das bist du, Olaf. Ich freue mich sehr, dass ich dich durch Headlock kennenlernen durfte. Danke dafür. Gerne mehr. Wenn du nicht in Köln wohnen würdest und nicht in Fulda, würden wir uns wahrscheinlich häufiger sehen. Also das ist auf jeden Fall was Besonderes. Dank Headlock, dank dir, dank euch allen.
Ja, das ist tatsächlich was auf Gegenseitigkeit beruht natürlich. Also Headlock hat ja hier generell eigentlich so einen kleinen Kreis an Wrestling-Verrückten hier zusammengebracht. Also auch die anderen. Also ich meine, Chris zum Beispiel kann ich auch vorher, aber du lernst die Leute einfach auch, oder Ulrich kann ich auch vorher, aber du lernst die Leute natürlich noch viel, viel näher kennen irgendwie und viel, viel besser kennen. Shaggy hat sich ja hier so ganz gekonnt quasi per Initiativbewerbung hier reingebracht damals. Beim Karat war das ja, wo er einfach ankam und sich gedacht hat, übrigens, ich finde, ich würde gut in euren Podcast passen.
Stimmt doch.
Und ja, und Kai ja so ähnlich. Kai hat auch einfach nur gesagt, so ja, komm, ich würde gern dabei sein. Und auch zu Kai hat sich jetzt auch noch eine Freundschaft entwickelt. Mit dem quatsche ich auch erstmal vor der eigentlichen Podcast-Aufnahme, jetzt auch beim aktuellen Match of the Week zum Beispiel, haben wir gesagt, komm, nehmen wir schnell auf. Und dann haben wir eine Stunde vorher erstmal noch gequatscht über Gott und die Welt. Also das ist dann nun mal einfach so. Da haben sich hier ganz klar Freundschaften entwickelt. Und da gehört dann auch so Geschichten wie jetzt hier, Kai und Tobi und Konsorten. Das ist ja auch super. Dominik und Kevin und wie sie nicht alle heißen, die dann alle da immer bei den WXW-Events vor Ort sind. Klar, also das ist ja auch das Schöne an der Sache eigentlich, ne? Und ich glaube halt auch, dass man sich so mit der Zeit, hat man sich auch so ein bisschen verändert. Also wenn ich mir so meine ersten Podcasts damals anhöre, die waren ganz grauenvoll, so sage ich ganz ehrlich. Aber man wird natürlich auch ein bisschen sicherer in der Ausdrucksweise. Das ist übrigens auch was mir beruflich hilft. Also ich habe auch das Gefühl, dass mir dieses Reden auch wirklich mich da ein bisschen weitergebracht hat, einfach auch so meinen Horizont ein bisschen zu erweitern, mal so ein neues Medium anzufassen, nicht nur zu schreiben, sondern einfach über Dinge zu sprechen, ist ja auch mal was ganz Neues gewesen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob jetzt meine Sichtweise auf Wrestling durch Headlock sich verändert hat, glaube ich nicht, aber ich rede auf jeden Fall bedeutend mehr über Wrestling. So, mit netten Leuten und habe natürlich auch mit tollen Leuten irgendwie Kontakt, die uns zuhören, die uns, wie Shaggy schon gesagt hat, die uns auf irgendwelchen Events anquatschen. Und das ist halt geil. Ich meine, das ist letztlich der Lohn, den wir hier für das Ding kriegen, was Shaggy gerade gesagt hat. Dass jemand vorbeikommt und sagt, hey, ihr macht einen coolen Podcast, mir gefällt, was ihr da macht. Wir haben letztens vom Oliver, glaube ich, eine Mail bekommen. Er hat erzählt, dass ihn quasi unser Podcast dazu inspiriert hat, selbst einen Podcast zu machen, der nichts mit Wrestling zu tun hat, aber wo ich mir auch denke, so geil, also was willst du denn mehr? Und das ist eben das, was dann wirklich dann einem das Herz so ein bisschen aufgehen lässt. Und weshalb man dann auch weiß, warum man das hier macht. Falls das hier überhaupt noch jemand hört nach den 2,5 Stunden. Egal. Ulrich, was hast du hier zu der Frage noch beizutragen?
Das habe ich ja vorhin eigentlich, glaube ich, irgendwann mal im Lauf dieser kurzen Gesprächszeit schon mal angebracht, dass ich halt einfach hier, für mich bedeutet halt, dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt über Wrestling zu reden mit irgendjemand, der einigermaßen die gleiche Einstellung zu dem Ganzen hat. Also offensichtlich ja alle viel intensiver als ich. Das ist mir auch bewusst. Das macht aber auch gar nichts. Aber halt wenigstens eben mit Leuten, die auch Interesse dran haben, dass ich mich da austauschen kann, ich meine eigene Meinung in die Welt setzen kann und auch eine über zweistellige Stückzahl Hörer das wahrscheinlich mitbekommt und das auch teilweise offenbar zu schätzen weiß. Das ist für mich das ganze Schöne an der Geschichte. So private oder darüber hinausgehende Kontakte gibt es in meinem Fall jetzt weniger, weil ich schwer ja hier so ein bisschen im Review-Orbit hier um den Rest rum, in Anführungszeichen. Plus, ich sitze ein bisschen weiter fernab und bin auch sehr wie soll ich sagen, inaktiv im Sinne von irgendwo hinfahren und sein wollen und schauen wollen. Deswegen bin ich eben hier nur digital anwesend, ne? Aber also ich weiß das zu schätzen auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt mal wieder, wenn ich einen Podcast abklicke. Und deswegen ist das schön für mich.
Sehr schön. So, da sind wir tatsächlich durch. Unfassbar.
Und so schnell.
Und so schnell. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Es ist gerade so ein bisschen sentimentale und emotionale Stimmung hier, aber ich glaube, das passt ganz gut zu der Jubiläumsausgabe. Ich kann da einfach nur sagen, Dankeschön an die ganzen Leute, die hier Zeit vor allen Dingen auch investieren in so ein Projekt, was ich da irgendwie mal vor 3 Jahren ins Leben gerufen habe. Egal, ob es jetzt durch Übernahme von irgendwelchen Aufgaben ist oder dann eben durch hier dabei sein. Ich finde es toll, wie sich das ganze Projekt hier entwickelt hat, was für einen Zuspruch wir inzwischen kriegen. Das ist einfach geil. Also ich hätte nicht erwartet, ich habe immer gehofft, dass sich das so entwickelt. In meinen illusorischen Träumen habe ich noch gehofft, dass sich vielleicht sogar noch mega, mega besser entwickelt. Aber wie es jetzt aktuell läuft, ist einfach Bombe. Ich bin stolz darauf, wie sich das hier alles entwickelt hat. Ich bin stolz darauf, was wir inzwischen für eine Qualität hier an den Tag legen. Und das könnte ich nicht alleine. Und da brauche ich so lustige Gesellen wie den Shaggy, den Ulrich, Kai, David, Chris. Und habe ich wen vergessen?
Nein.
David, Shaggy, Ulrich, nein, ich habe keinen vergessen. Auf jeden Fall Dankeschön an alle, die hier dabei sind. Und ich glaube, dann können wir hier erstmal auf diese Jubiläumsausgabe den Deckel drauf machen, weil ich glaube, wir machen das hier in 2 Teilen und den 2. Teil mit Chris und den anderen, den gibt es dann als separate Ausgabe mit einer separaten Anmoderation. Ich glaube, das ist deutlich hörbarer.
So 250a und 250b.
Genau das, ne? In dem Sinne, Ulrich und Shaggy, ich sag schon mal Dankeschön, dass ihr euch hier fast 3 Stunden Zeit genommen habt, um mit mir zu quatschen. Und alle da draußen auch nochmal Dankeschön, dass ihr hier so oft mit uns die Stunden euch um die Ohren gehauen habt und uns zugehört habt. In dem Sinne, einfach bis zur nächsten Ausgabe und Dankeschön, ne? Bis denn. Tschüss.
Danke, Olaf. Danke. Jetzt habe ich 2,5 Stunden, 3 Stunden meines Lebens mit diesen Headlock-Trotteln verpasst, nur um irgendwelchen Hörern, die in ihrem Keller sitzen, gerade diesen Podcast. Sehen wir noch drauf?
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Das Ende musst du lassen, oder? Dann ist es nicht mehr so sentimental.